Ah, ja, sehr schön. Kommt uns doch bekannt vor. Herzlich willkommen zu Channelcast, Folge Nummer 36. Ich blende langsam aus und wir merken schon, nach gut 2 Monaten Abstinenz haben wir auch so das Podcast ein bisschen verlernt. Ich zumindest von technischer Seite her, weil es schon am Anfang gleich die ersten Schwierigkeiten gab. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles im Griff und wir sind auch alle zu hören. Und ich sage guten Morgen, Andreas.
Grüß dich, Christian.
Und guten Morgen, Damian.
Ja, schönen guten Morgen.
Heute schon im Stau gestanden.
Jo.
Jo. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wir hatten ja hier letztes Wochenende Umstellung auf die Sommerzeit und uns Familienväter nervt das ganz brutal, weil man in der Früh grantige und unausgeschlafene Kinder hat.
Das kann man wohl sagen.
Die Erfahrung hast du auch gemacht, ne?
Absolut, ja.
Ich habe es gerade erzählt, meine Kinder müssen um 5:45 normalerweise aufstehen, das ist für die jetzt 5:15 und das ist... Deutlich zu früh.
Aber
dann kriegst du sie nicht ins Bett natürlich.
Naja, eben, natürlich. Das sind die Gewohnheiten. Aber ich habe den Eindruck, da ist jetzt ein bisschen was in Bewegung in der öffentlichen Diskussion, auch in der politischen Diskussion. Und schauen wir mal, wie lange es die Umstellung, die ist ja keine Zeitumstellung, ist ja eine Uhrenumstellung. Stimmt, die Zeit wird ja nicht umgestellt.
Guter Hinweis.
Wie lange es die noch geben wird. Also,
die Frau Aigner bringt sich ja da gerade wieder ein bisschen in Position. Also von der habe ich es zuerst gehört.
Ja.
Dass sie gesagt hat, es muss abgeschafft werden.
Ja, da hat sie meine volle Unterstützung.
Wir haben vorhin schon darüber gerätselt, seit wann es das gibt. Andreas sagt, 83 müsste das gewesen sein.
So lange schon?
Ja. Ja, es gibt seit 83. Ich kann mich erinnern, 83 bei der ersten Zeitumstellung, ja. Uhrenumstellung, tatsächlich morgens den Zug verpasst zu haben, weil ich hatte es nicht richtig rum im Kopf.
Naja, das passiert einmal heute auch noch oft. Aber klar, das muss schon so lange zurückliegen, weil es hat ja... direkt oder auch indirekt etwas mit der Energiekrise in den 70er Jahren zu tun.
Genau.
Und also mir kam es auch so vor, als wenn es eigentlich noch gar nicht gefühlt noch nicht so lange her wäre, aber es ist sicher so.
Doch, das ist schon so. Ja. Ich kann mich noch genau dran erinnern.
Ja. Wegen des verpassten Zuges.
Um Ostern und wegen des verpassten Zuges nach Trier, da wollte ich mit meiner Schwester einen Freund besuchen und meine Schwester, die damals noch vergleichsweise jung war, ist dann alleine gefahren und ich habe mir einen totalen Anschiss von meinen Eltern eingehandelt.
Oha, ja, sowas vergisst man nicht so schon.
Nein, das kannst du echt vergessen. Das kannst du nicht vergessen, ja genau. So war es gewesen. Heute fährt die schon total alleine Zug.
Doch,
Sommerzeit
schon.
Oder echt? Nicht?
Ja?
Ja, das waren damals noch die Zeiten, wo man tatsächlich noch wach geblieben ist, um auf die Uhr zu schauen, ob auch wirklich umgestellt wurde.
Machst du es heute
im Fernsehen und so? Nee, um Gottes Willen. Meine ich gar nicht mehr. Aber selbst ich merke es also noch. Ich bin noch nicht so... also ich glaube, das braucht schon so 14 Tage, bis man da wieder einigermaßen im Rhythmus ist. Ne?
Sicher.
Und ehrlich gesagt, dann im Ende September, wenn er wieder zurückgestellt wird, auf die Stunde Schlaf, ist auch geschissen.
Ja, es kommt auch immer.
Na, weil du bist da dann eh wach. Also du kannst ja da nicht irgendwie.
Nein, also, das stimmt, ja.
Mir
ja.
geht's so. Du
schläfst
da nicht wirklich eine Stunde länger, ne? Also.
Naja.
Bringt irgendwie nichts.
Es hängt natürlich auch immer davon ab, was du für ein Typ bist. Bist du jetzt mal wegen, wie heißt es?
Eule oder Lerche, ne? Mhm.
So, und da fällt dir das eine oder das andere schwer.
Ja, ich habe mich gewandelt von der Eule zur Lerche mittlerweile.
Du bist auch älter.
Zwangsweise.
Ja. Heißt das, dass man schon...
Präsenile Bettflucht, wir wissen, genau.
Das heißt nicht, dass man schön singen kann. Lerche, singen.
Weil der Nein. Andreas ist heute aber total ausgeschlafen.
Gut, Wahnsinn. Gestern war 1. April. Wer von euch ist in April geschickt worden?
Nö.
Ich.
Du?
Ja.
Von wem? Vom Schickram.
Ah, richtig, der hatte ich gestern Morgen angerufen.
Wieso? Ja. Erzähl. Oder kannst du drüber reden? Willst du drüber reden?
Nein, ich glaube, ich will nicht drüber reden.
Oh, schade.
Nein, und er, und ich frage so, echt, wo steht das vor? Das ist jetzt erstmal so, 1. April, nicht so, ja und?
Scheiße, ne.
Das war auch so früh morgens.
Ja, ich verstehe.
Der hätte mir sonst was erzählen können.
Also ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern, da war für mich der 1. April war immer irgendwie ein ganz besonderer Tag, da habe ich mich immer total drauf gefreut und habe mir dann schon immer Scherze überlegt, wie ich meine Eltern in April schicken kann. Und die haben sich natürlich irgendwas überlegt für die Kinder, aber so die letzten Jahre ist das irgendwie vergesse ich das immer, ja. Und es ist gar nicht mehr so.
Ich denke da auch nicht dran.
Also auch im Kollegenkreis oder was weiß ich, was so um einen herum passiert, hat das irgendwie abgenommen. Schade eigentlich.
Ja, schade.
Und ich habe gestern mal nachgeschaut mit diesem Thema Aprilscherz, wo das eigentlich herkommt. So genau weiß man es natürlich nicht, aber es ist zumindest dokumentiert, der erste Aprilscherz, der in den Medien gespielt wurde, war damals von der BBC. 1957 haben die einen Schwarz-Weiß-Film natürlich damals gedreht und an den Start gebracht in ihrem Programm. Ich glaube BBC One in England. Und zwar ging es da um die Spaghetti-Ernte in Italien. diesen Film kann ich nur empfehlen. Ja, also der ist so richtig typisch BBC-Dokumentation, ne, mit so einem ganz typischen BBC-Sprecher, der in so einem ganzen ganz tollen Tonlage dann erklärt, wie die Spaghetti-Ernte in Italien funktioniert. Ich habe mir nur gedacht, damals muss das tatsächlich so gewesen sein. Da war Italien noch ein nicht unbekanntes Land, aber man hatte nicht den Einblick. Spaghetti war wahrscheinlich noch eine sehr ausgefallene Nahrung irgendwie. Ne? Und dann hatten die Bäume gezeigt, da hingen also Spaghetti runter und dann haben die alle abgenommen und dann zum Trocknen gelegt und so, alles dokumentiert.
Schön.
Das fand ich richtig, richtig klasse. Aber gestern war auch im Netz ein paar ganz gute Sachen unterwegs und ich habe heute früh noch eine nette Zusammenstellung gefunden. Also zum einen hat Google Maps eine neue Karte an Start gebracht, die heißt Google Maps Treasure Mode. Das ist eine Google Map, wo Schätze eingezeichnet sind, die man dann suchen kann. Das war eine ganz nette Idee. Konnte man also reinzoomen und sehen, wo die nächsten Schätze vergraben sind. Dann Condor hat auch einen netten Tweet abgesetzt. Fliegend Geld verdienen mit Condor Fly and Earn. Alle Infos auf unserer Webseite. Die haben also da steif und fest behauptet, sie hätten ein neues Vielfliegerprogramm an Start gebracht, wo man jetzt umso mehr Meilen man mit Condor fliegt, umso mehr Geld kann man damit verdienen. Sehr schön war auch, die Partei der Grünen hat zumindest mit einigen Fraktionsmitgliedern eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da ging es um das Thema vorwiegend Musik. Und da heißt es unter anderem, wir fragen die Bundesregierung, also es sind 16 Fragen haben sie da reingeschickt, unter anderem, hat die Bundesregierung Erkenntnisse über den Aufenthaltsort der Blumen, der Mädchen und der Männer? Hat die Bundesregierung eine Prüfung veranlasst, wer die Kokosnuss geklaut hat? Wenn ja, wer hat die Prüfung veranlasst und welche Ergebnisse gab die Prüfung? Wenn nein, warum nicht? Also, ist auch sehr nett gemacht. So.
Aber die Scherzschreiber sind auch schon einen Tag älter.
Ja. Die Titel, wer hat die Kokosnuss geklaut, kennt wahrscheinlich, weiß ich mal, ob das noch
irgendwo ob das gibt. Heute noch irgendeiner kennt.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Habt ihr gestern gesehen den sehr netten Scherz von Brasser? Brasser so, zeigt Drucker für Frauen, die Sister-Serie.
Mit der, diese pinkfarbenen
Drucker. Diese pinkfarbenen Drucker. Die Sister-Serie.
Das war, glaube ich, so.
Sehr nett.
Einer der ganz wenigen April-Scherze in der IT-Medienlandschaft, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ich habe nicht viel sonst gesehen.
Es gab noch eine hier, eine neue App, die an den Start gegangen ist, und zwar Füllstandsanzeige per iPhone. Wer hat die vollste Windel? Mit so einem kleinen Sensor, den man in die Windel reinmacht. Und die haben dann also den Füllstand anzeigt. Das war doch ganz nett. Beim Stern haben sie in der Redaktion was an den Start gebracht bei den Kollegen. Kennt ihr Oreo-Kekse? Wahrscheinlich schon. Das sind diese dunkelbraunen, fast schwarzen Kekse, die in der Mitte so eine weiße Schicht haben.
Ja, okay.
Und die hatten hier welche präpariert und hatten die also auseinandergebaut, die weiße Creme raus und dafür Zahnpasta rein, weiße. Und dann wieder zusammen. Hat bestimmt auch lecker geschmeckt.
Und dann im Kollegenkreis verteilt, oder wie?
Genau. Opel hat den Opel Copacabana an den Start gebracht, jetzt zur WM. Das ist auch ganz nett. Da ist im Auto drin, oben am Dachhimmel sieht man dann so einen Getränkespender, wo man sich so ein Caipirinha ziehen kann. noch so ein paar Scherze mit drin. Was war noch ganz nett? Ach ja, das fand ich auch gut. So im, habt ihr ja sicherlich auch alle mitverfolgt, Kopenhagener Zoo. Die schießen ja gerne mal ein paar Tiere tot oder schläfern sie ein, wie auch immer. Da hat in Kopenhagen eine eine Jobbörse, ein Inserat ausgeschrieben und hat gesagt, sie suchen Mitarbeiter für eine neue Taschenkollektion aus Fällen, die beim Kopenhagener Zoo abfallen.
Autsch.
Oh. Und sie hatten schon zwei Modelle entwickelt. Eins heißt Marius und das andere hieß, ich weiß gar nicht, wie der Löwe hieß, keine Ahnung, haben sie da gebracht. Das ist dann Tebarts van Elst wird Gemeindepfarrer, hat eine kleine Pfarrgemeinde gemeldet, die ihn aufnehmen und anstellen. Sitzplatzreservierung bei der BVG in Berlin in den Bussen, hat die Berliner Zeitung darüber berichtet. Da gab es wohl auch ziemlich Aufregung. Dann gab es hier von Pelikan noch ein bisschen was, naja, IT nicht, aber es geht hier um Tintenpatronen, die sich in zukünftig vollautomatisch wieder auffüllen. Haben sie auch ganz nett gemacht, durch einen ganz besonderen chemischen Prozess, der dort stattfindet. Was war noch? Einen hatte ich noch einen ganz netten. Ah ja, schön war auch gestern der Tweet von den 11 Freunde, ist so ein Portal für Sportfans, für Fußballfans.
Ja.
Die haben getwittert, irre Panne beim Champions League Viertelfinale, Bayern-Fans im falschen Manchester gelandet. Die haben also darüber berichtet, es gibt in den USA tatsächlich auch noch ein Manchester und haben das also alles mit Fotos hier auch dokumentiert,
schön,
wo die Bayern-Fans aus dem Flieger aussteigen und angeblich im falschen Manchester gelandet sind. Und Rummenigge sei schon verständigt und er hätte jetzt zusammen mit dem Lufthansa-Chef Franzen heißt er, glaube ich, sind sie gerade im Moment im Krisengespräch und versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um die Fans noch nach England zu bringen.
Na super.
T-Online hat gemeldet, sie nach dem Ausstieg der Hauptdarstellerin Ulrike Volkerts, die ja aufhört, dass eine Nachfolgerin gefunden sei und das ist niemand anderes als Katzenberger. Und schreibt darüber, jetzt neu Ermittlerin mit Herz und Hupen.
Herz und Hupen. Oh mein Gott. Das ist ja wieder hohes Niveau.
Ja, so, was haben wir noch? Schön. Hildesheimer Nachrichten haben in ihrer Zeitung eine Nachricht gebracht, in dem sie sagen, es gibt jetzt einen Testballon, nämlich Porto auf E-Mails. Also auch ganz nett beschrieben. So, dann das alles andere war ziemlich im Mist. Was kommt da noch? Ah ja, das war auch schön. In einer hessischen Zeitung, nein, die Frankfurter Rundschau war das, war auch eine Stellengesucht drin, Übersetzerin gesucht, hessisch-deutsch, Auftraggeber NSA. Mit Stellenprofil etc. Also war auch ganz nett gemacht. Ja, ich glaube, das war so.
Aber das war wahrscheinlich der Einzige, der kein Scherz war.
Ja. Und ZDF hat getwittert, Markus Lanz wird ab 2015 neuer Chefsteward beim Traumschiff. Und
ja, das wird ja passen.
Jan Böhm übernimmt,
oder?
Wenn das, genau, ja, das würde wirklich passen, das stimmt. Ja, ich glaube, das war so an Nettigkeiten, die mir gestern noch über den Weg gelaufen sind. Soli-Zuschlag für den Berliner Airport, ja, okay, gut. Chuck Norris wird Flughafenchef. Eben im Radio gehört. Chuck Norris übernimmt die Leitung am Berliner Flughafen. Eröffnung ist morgen früh 6.30 Uhr.
Oh, der ist sehr schön.
War nicht schlecht. Gut. So, dann steigen wir mal ein ins Programm sozusagen. Ich muss mal meinen Marker hier an den Start bringen. Und ja, wir haben jetzt eine ganze Zeit lang nicht gesendet. Ich glaube, es sind gut 2 Monate draus geworden. Es sind
genau 2 Monate draus
geworden. Wir hatten echt Schwierigkeiten, immer einen gemeinsamen Termin zu finden. Dann kam irgendwie was dazwischen. Ich weiß nicht, dann war noch Cebit. Alle waren im Stress und wir haben uns eine ganze Weile gebraucht, um uns wieder zusammenzuraufen. Und dementsprechend prall gefüllt ist natürlich unser Themenkatalog. Ich denke, so einiges werden wir mal noch kurz durchhecheln, damit es der Chronologie geschuldet ist. Und wir fangen vielleicht mal an beim Thema Aktuelles und Personalien. All diejenigen, die auf der CeBIT waren und vor allen Dingen im Planet Reseller, es ist ja doch immer ein Anlaufpunkt und ein Treffpunkt aller derjenigen, die in dieser Branche arbeiten. Und da trifft man sich einfach immer wieder mal und erfährt dann da auch so die eine oder andere Neuigkeit. Getroffen habe ich und glaub du auch, Andreas, du warst ja da. Damian war dieses Jahr nicht auf der CeBIT.
Warst du gar nicht auf der CeBIT?
Nö.
Ich habe dich auch gar nicht gesehen. Ich sehe dich aber nie auf der CeBIT, obwohl du meistens
da bist. Ja, weil ich ja auch zum Arbeiten dahin fahre und nicht zum Schwätzen.
Ach so.
Und ich hatte dieses Jahr einfach keinen guten Grund, nach Hannover zu fahren. Ich hatte selbst. Aber ein paar gute, genau, ja, gut. Ich hatte aber ein paar gute Gründe, in München zu bleiben und deshalb ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen.
Mhm. Also, über den Weg gelaufen dort oben ist uns auf alle Fälle der Patrick Köhler.
Ja, tatsächlich.
Vorher bei Ingram gewesen, der hat bei einem Handyspezialisten angeheuert und versucht dort Outdoor-Handys an den Mann zu bringen. Das sind so ganz klobige Caterpillar und sonstige Dinger, die man ins Wasser schmeißen kann.
War nicht Panasonic da auch so?
Panasonic kann auch sein. Ja. Die Firma heißt, die herstellen, heißt irgendwas mit C, Cycle.
Ach, ist das ein Hersteller?
Es gibt auch einen Hersteller, ja.
Das ist ein deutscher Handyhersteller?
Nee, ich glaube nicht. Das ist bestimmt auch irgendein Asiate. Ich glaube, das sind auch noch in Anführungszeichen normale Handys, die dann halt nochmal ein bisschen umgebaut werden, irgendwie sowas. Es sind keine Smartphones, sondern wirklich nur Handyfunktionen, so wie man es von alten Nokias her kennt.
Ah, okay.
Da soll jetzt noch ein Smartphone an den Start kommen, aber er sagt, es gibt da durchaus einen Markt, wie zum Beispiel, da wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, Baustellen. Mhm. Also viele Bauarbeiter hätten solche Handys ganz einfach, die halt Maurer sind oder mit dem Presslufthammer da. Kann ich mir gut vorstellen.
Im Presslufthammer.
Ja, halt schwere Arbeit machen, wollte ich damit sagen.
Die mit den dicken Daumen, ne?
Ja, die mit, genau, die mit den dicken Daumen. Die Bierflasche so aufmachen können mit dem Daumen. Richtig, die brauchen dann auch das entsprechende Gerät.
Ich meine, es ist echt schade, dass man nicht sieht, was,
ja. was wir für Gesten machen.
Ja. Michael Binkert startet mit der neuen Firma durch.
Mhm.
Sein ursprüngliches Unternehmen BHS Binkert ist ja in die Insolvenz gegangen. Dann Acer verliert Mirko Krebs, der ist ausgestiegen, der war ja zuletzt, glaube ich, auf Europaebene irgendwie tätig und nach meinen letzten Informationen war ja der vorwiegend dafür zuständig, das B2B-Geschäft voranzubringen, ne?
Jo, glaube ich ja.
Und große Fortschritte hat es nicht gemacht, habe ich so den Eindruck, bei Acer. Also
in der Vergangenheit nicht.
In der Vergangenheit
nicht. Aber jetzt sieht's gut aus.
In letzter Zeit ja.
Alles klar. Ja, mal schauen, wo er wieder aufschlägt. Also bisher noch nichts von ihm gehört. Gustavo Müller-Hergt ist nun auch Präsident des Verwaltungsrates bei der Alsom.
Ja, interessant, ne? Mhm. Eigentlich ja sehr, sehr ungewöhnlich hier für den europäischen Raum. Aus USA kennt man das ja, CEO und President. Und
President,
ja. Kennt man hier ja eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch überhaupt rechtlich erlaubt
möglich
ist,
wäre.
Ja, weil der Aufsichtsrat hat ja schon sehr klare Regeln, was er darf und was er nicht darf und keine operativen Aufgaben. Mhm. Aber ist ja in der Schweiz.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Schweizer Unternehmen.
Das ist ein Schweizer Unternehmen. Ja.
Da scheint es anders zu sein. Also ungewöhnlich. Wird die, ich sag mal so, Gestaltungsmöglichkeiten von Herrn Professor Müller-Hergt sicherlich nicht mindern.
Ja, das ist wohl wahr. Bestimmt, ja. Da geht bestimmt noch mehr. Bleiben wir noch kurz bei Alsa. Auf der CeBIT ebenfalls getroffen haben wir den Jürgen Krüger, der ja der ehemalige Samsung-Druckerchef war und jetzt bei der Alsa angeheuert wurde.
Auch interessante Personalie, ne?
Hat da mal so ein bisschen erzählt, wie das auch gegangen ist. Also er hat eigentlich damit überhaupt nicht gerechnet, aber er ist ja angerufen worden dann sofort von dem Herrn, über den Herrn, mit dem wir gerade vorher gesprochen haben, und da wurde mehr oder minder gesagt, bevor Jürgen Krüger also irgendwo anders hingeht, möge man ihn doch bitte hier mal schnell auf alle Fälle für die Also verpflichten.
Mhm.
Und ja.
Ist er denn jetzt nur für Deutschland oder für alle Aktivitäten von Also?
Also im Druckerbereich? Der hat international sein Aufgabengebiet, hat er erzählt. Was sein Aufgabengebiet genau umfasst, wusste er noch gar nicht.
Mhm.
Dafür war die Sache noch zu frisch. Aber es geht natürlich hier um das Thema MPS etc. PP. Ja, es wurde ein bisschen drüber spekuliert, ob er so den Heiko Deubner ein bisschen unterstützt.
Mhm. Heino?
Mhm. Was habe ich gesagt?
Heiko.
Nee, Heino. Heino Deubner ein bisschen unterstützt. Und man will da, denke ich, so ein bisschen auch seine Erfahrung ganz einfach nutzen, um das Thema da weiter voranzutreiben. Also Urgestein Rudi Grammel ist nun Leiter im Vertriebsaußendienst, gibt es noch zu melden. Und dann können wir glatt übergehen zu Tech Data. Da gab es nämlich auch einige Neuigkeiten. Eine Geschichte, über die wir in der Tat, glaube ich, schon mal spekuliert hatten zumindest. Thomas Kasper hat den Distributor verlassen.
Mhm.
Und auch mit unbestimmtem Ziel, soviel ich weiß.
Also Brotlein-Chef.
Der Bordline-Chef
Thomas Kasper ist gegangen. Seinen Job hat ja interessanterweise Marc Müller übernommen.
Der arme Kerl. Der hat ja mittlerweile auch eine Aufgabe.
Also Marc Müller hat die Aufgabe bekommen, die er schon immer haben wollte. Nein, Marc Müller hat
das
die Aufgabe
bekommen.
Das war ein
Ironiezeichen.
Ja. Marc Müller hat die Aufgabe bekommen, die er schon immer versucht hat zu vermeiden zu bekommen.
Er kommt ja eigentlich aus dem Value-Bereich.
Er ist eigentlich Aslan-Chef gewesen und sehr erfolgreich gewesen. Ja. Und er rutscht immer näher an die Broadline ran. Zuerst dann Vertriebschef gesamt und zack, plötzlich, finde ich interessant. Also ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das lang gut geht.
Das werden wir sehen.
Ich weiß auch nicht, ob das lang gut geht. Also ich, keine Ahnung. Also ich halte das für eine zumindest für eine sehr interessante Personalie. Hätte ich nicht gedacht.
Es ist aber noch jemand dazugekommen, nämlich die Gabriele Sobota-Fischer, die, glaube ich, von Ingram.
Die von Ingram aus dem Systemhaus Geschäft
kam, genau. Die ist jetzt mit im Management-Team.
Macht den Vertrieb.
Mhm. Das heißt aber, dass Marc Müller auch nicht mehr die Vertriebsleitung macht. Die macht doch jetzt, macht nicht Gesamtvertriebsleitung auch der Dressen?
Nee, das glaube ich nicht.
Macht der Marc Müller noch Gesamtvertriebsleitung?
Bin ich jetzt im Moment überfragt. Also ich glaube, dass die Frau Sobota-Fischer da sehr viele Aufgaben von ihm übernimmt. Mhm. Und der Michael Dressen ist ja noch ein bisschen befördert worden, also von seiner Wichtigkeit, sagen wir mal, so auf Europaebene ist er ins Europaboard eingezogen. Dadurch ändern sich aber seine operativen Aufgaben in Deutschland eigentlich nicht. Es ist nur eine Stelle offen bei TechData. Das ist der Aslan-Chef. Der wird noch gesucht.
Ja.
Ah, hier, pass auf.
Also Gabriele Sobota-Fischer verantwortet seit Monatsanfang als Director Sales die Vertriebsbereiche SMB, Specialized Sales, Key Account und den Außendienst und berichtet in dieser Funktion direkt an Michael.
Genau. Das ist interessant. Das heißt, der Marc Müller ist aus dem Vertrieb raus.
Ja, dann hat die Frau Sobota-Fischer seinen Job quasi übernommen.
Ja. Na? Zumindest in Teilen.
Ja, was gibt's denn da sonst noch außer dem, was du da vorgelesen hast?
Außer SMB, Specialized Sales.
Die Geschäftsführungsfunktion. Das heißt, der Vertriebsleiter ist nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung, sondern berichtet direkt an Michael Dressen. Interessant.
Das stimmt. Außerdem mit an Bord gekommen ist der Stefan Bichler.
Ja, der kam von Infinigate. Auch eine interessante Personalie.
Ja. Bei TechData?
Mhm. Für Software.
Und dann haben sie noch von Belkin jemanden geholt für die PC.
Für die PCs und Andreas Roland.
Genau.
Genau, war eine ganze Menge Personal.
Ja, also das ist schon schwer,
so lange her, dass wir gecastet haben, deswegen.
Das ist einiges
dazu. Mir kommt das so vor, als wäre das schon ewig.
Und dann ist er bei TechData, wenn wir schon dabei sind, da steht, glaube ich, der Name zwar weiter unten, aber kann man in diesem Zusammenhang erwähnen, ist das der Christian Seidel.
Christian Seidel, den er verlassen hat, ne? Genau.
Richtig.
Er ist ja zur ABC Data gegangen.
Richtig.
Genau, und das ist ja auch interessant, wer sich bei ABC Data sammelt.
Ja, allerdings.
Nämlich die alte Truppe Kurt Tucholsky.
Karl Tucholsky,
wollte ich gerade sagen.
Karl Tucholsky. Also, Mann, ist immer wieder dasselbe. Wir müssen das mit diesen Podcasten öfter machen, sonst rostet das so ein.
Ja, der ist dort gelandet.
Tucholsky und dann Hammann. Der Markus Hammann.
Markus Hammann ist dort gelandet. Also
ist jetzt schon sehr druckerlastig, finde ich, so vom Personal her,
das ist die ABC-Data. Ne? Das ist eigentlich die MPS-Geschichte in der Druckerdistribution. Ja. Hat die ABC da eigentlich einen Hintergrund in dem Geschäft?
Nein, das ist ja das Interessante daran. Also
sie machen in Deutschland irgendwas ganz Neues.
Die waren halt alle gerade verfügbar, wenn du so willst.
Verfügbar und willig und passen offensichtlich auch. Ja. Oder
kennen zumindest die Distribution.
Kennen sich,
ja. Also von daher.
Denn es ist nicht so, dass sie sich jetzt als Drucker, das ABC-Data sich jetzt als Drucker-Distributor positioniert. Also zumindest nicht offiziell.
Ja,
sondern halt. Genau.
Das stimmt.
Das ist schon wirklich spannend, diese ganzen polnischen Distributoren in Deutschland plötzlich.
Ja, ist doch cool.
Dann auf dem Kaffee besucht hat mich der Christoph Dassau.
Ach ja.
Der ist immer noch auf Suche nach einem neuen Job.
Mhm.
Ist wohl gar nicht so einfach, aber gut, der hatte bei Ingram ja auch eine Direktorenposition. Denke, dass der natürlich schon so auf Geschäftsführerebene.
Ja, der ist ja schon anspruchsvoll und das auch richtig so.
Ja. Und da gibt es natürlich jetzt auch nicht so viele. Und der war bei mir an der Arbeit um die Ecke. Der ist tatsächlich, wir haben untervermietet eine Etage an einem Personaldienstleister und bei dem war er vorstellig. Und dann also kommt er noch schnell auf den Kaffee
vorbei. Wo, hier in München?
Hier bei uns, ja.
Ach so.
Direkt im Gebäude,
ganz ach, genau. Ja.
Und Michael Grote ist wieder aufgetaucht. Der hatte ja ein relativ kurzes Gastspiel bei Samsung.
Ja.
Vorher war er bei BenQ lange Zeit. Und kam mit Samsung, oder die beiden kamen, glaube ich, nicht so unbedingt miteinander klar und hatten ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man das so gestaltet. Und jetzt ist er bei eBay.
Ach nee. Mhm. Was macht er da denn?
Und zwar ist, soweit ich das verstanden habe, er dafür verantwortlich, dass in eBay das Marktplatzgeschäft mit Händlern aufzubauen oder wieder zu beleben, sagen wir mal so. Es gab es natürlich schon immer, aber Amazon macht da natürlich mächtig Druck.
Ja.
Ja, mit ihrem Geschäft,
was Marketplace.
Marketplace. Mhm. Und da muss eBay natürlich nachziehen.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube, da hat man zu diesem Zweck eben den Michael Grote verpflichtet.
Interessant.
Man hört allerdings nichts von ihm, was ich will jetzt nicht sagen seltsam ist, aber der Michael ist eigentlich schon jemand, der einen dann auch mal anruft und ein bisschen erzählt so.
Mhm.
Ich glaube, bei eBay hat er da eher schon ein bisschen einen Maulkorb in Anführungszeichen.
Das kann sein.
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. eBay ist jetzt ein Unternehmen, was nicht sehr nicht viel Öffentlichkeitsarbeit macht.
Nee.
Also das sind die eher lichtscheues Gesindel.
Ja. Lichtscheues Gesindel.
Ja, ja, also, da ist was dran. Da kriegst du ja, da, wenn du anfragst, wirst du immer nur an die Pressestelle verwiesen und kriegst du dann irgendwie vorgefertigt nach ein paar Tagen irgendwie so eine standardisierte Antwort, aber du kommst ja da nicht wirklich weiter.
Hm.
Also du kannst ja nicht irgendwie mal bei eBay irgendeinen Manager anrufen und mit dem mal ein Interview führen oder ein Pläuschen machen.
Die sind da
geht
sehr
gar nichts.
Geheimdienstlich unterwegs sozusagen,
ja.
Und suchen nicht gerade den Kontakt mit der Öffentlichkeit. Übrigens kein Einzelfall. Ich habe letzte Woche jemanden getroffen oder kennengelernt auf einer Acer-Veranstaltung von Google. Der hat einen interessanten Vortrag gehalten. Es ist ganz schwierig, jemanden zu finden von Google, der auf so einer Veranstaltung mal einen Vortrag hält. Und er hat mir erzählt, er ist einer von 5 Personen in Deutschland, die überhaupt mit der Öffentlichkeit reden dürfen, also mit Öffentlichkeit und Presse. Also 5 Personen gibt es nur definiert und alle anderen dürfen nichts sagen.
Ja. Ja.
Die dürfen wahrscheinlich nicht mal ihre Frau sagen, dass sie bei Google arbeiten.
Schatz, wo arbeitest du jetzt?
Genau.
Ja, wenn ich sage, bei Google.
Bei einer Internetfirma.
Ja, genau.
Kann gut sein, ja. Ja, und ich schätze, dass es bei eBay wahrscheinlich ähnlich ist.
Ja, wahrscheinlich.
Und deswegen haben wir da auch noch nichts gehört. Aber irgendwann wird man sich, denke ich, auch mal wieder über den Weg laufen. Ob wir schon gemeldet haben das letzte Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe es nochmal mit reingeschrieben. Volker Smied, ehemaliger HP-Geschäftsführer, ist mit jetzt in der Geschäftsführung der Holzbring Publishing Group. Fand ich auch mal ganz
interessant. Fand ich auch interessant.
Wechsel.
Ich glaube, das haben wir schon gesagt beim letzten
Mal.
Aber
ich, ne?
kann man auch ein zweites Mal
das sagen.
Weil es einfach eine echt gute Geschichte ist.
Gabi Pohl hat aufgehört bei HP.
Das fand ich ja überraschend.
Wirklich? Warum?
Das fand ich überraschend.
Warum?
Weil ich sie sehr etabliert fand bei HP und weil sie vorher eigentlich viele Umstrukturierungen mit Bravour nach oben hin gemeistert hat.
Das finde ich interessant.
Mhm.
Ich fand
findest du das interessant?
Gabi Pohl bei HP immer ein Fremdkörper.
Aha.
Also ich hatte nie den Eindruck, dass die da wirklich in dieses Unternehmen
passt. Ja, es sind aber einige Leute, die, wo ich gedacht habe, ob die jetzt so bei HP passen, zum Beispiel Obermeier, der ja die Gabi Pohl auch geholt hat.
Ja.
Habe ich gedacht, der ist auch anders als der ganze Rest.
Ja, wobei der ganz gute Karriere hingelegt
hat. Wobei der hat eine super Karriere hingelegt nach USA.
Aber ich empfand die, ich meine das jetzt nicht negativ, aber die Gabi Pohl immer als jemand, der, wie soll ich sagen, nicht überfordert, aber ich rede mich da gerade im Kopf und Kragen. Die gute Frau wird nie wieder mit mir sprechen.
Ja.
Und vielleicht der eine oder andere aus dem HP-Umfeld auch nicht.
Ja, vielleicht
doch. Ich lasse es besser. Ich glaube, jede Erklärung ist jetzt da irgendwie, ist blöd. Aber ich hatte nie so den Eindruck, dass ihr da wirklich drin aufgeht und dass das alles so passend und stimmig ist und sie war irgendwie immer ständig unter Strom und Stress und weiß nicht, wie sie das alles so verkraftet hat. Und was man so gehört hat, ist sie ja jetzt eher ins Privatleben oder macht ganz was anderes, ne? Irgendwas mit Pferden oder sowas,
ja.
Hat mir jemand erzählt.
Ja, habe ich auch gehört.
Ja, das ist doch schön.
Damian grinst dann die ganze Zeit so sehr viel.
Ja.
Ich möchte mal wissen, was gerade im Hinterstübchen vorgeht. Nee,
weil ich finde, ich find das sehr gut. Ich finde das sehr gut, Christian. Ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern, da, jetzt fange ich auch noch an. Also ich sage mal so, ich war nicht wirklich überrascht da über diese Personalie. Und zwischenzeitlich hat ja auch bei HP einiges sich personell geändert. Der Jochen Erlach ist zurückgekommen und so weiter und so fort. Und da ist es ja halt wirklich nicht eine Ausnahme, dass er dann auch die Menschen da unter sich wieder neu, sagen wir mal, ordnet und so.
Was er ja auch im großen Stil getan hat.
Was er ja auch getan hat. Und ich denke, dass die Frau Pohl halt dann da nicht mehr gepasst hat. Vielleicht hatte sie keinen Bock mehr und hat ihr etwas nicht gepasst. Oder vielleicht hat er auch gesagt, sie hat nicht die Stärken, die wir jetzt an dieser Stelle brauchen. Mhm. Möglicherweise. So, und was jetzt genau zwischen den in den Gemäuern da vorgegangen ist, das wissen wir alle nicht. Ich fand es allerdings nicht wirklich so überraschend. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne Frau Pohl nicht so gut. Ich habe sie nur zweimal, glaube ich, getroffen und gesprochen. Da war ich jetzt nicht so super beeindruckt von ihr, muss ich sagen. Und gut, das kann ja auch sein, dass sie halt einfach keinen guten Tag hatte oder so. Aber insofern fand ich jetzt das nicht so überraschend, sondern es hätte mich eher im Gegenteil gewundert, wenn sie da noch weiter Karriere gemacht hätte.
Dieses Handy.
Handy-Alarm. Ist schon HP dran.
Also Wahnsinn. Schon geht hier die Post ab.
Herr Raum.
Hier ist HP. Was erzählen Sie denn da?
Was erzählen Ihre Freunde da? Das sind nicht meine Freunde.
Kennen
die Menschen. Nee.
Würden Sie die bitte mal zur Wohnungstür führen? Drehen Sie die Sicherung raus. So geht das hier nicht weiter. Weiter, ja, wir haben immer noch Personal am Start. Nämlich neue Channel-Chefin bei Vodafone ist die Dorit Bode geworden.
Ja.
Von
da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, dass Dorit Bode nicht mehr bei Microsoft ist.
Genau.
Ja.
Wussten aber nichts Genaues.
Wir wussten noch nichts Genaues.
Und kurze Zeit später kam dann die Information, dass sie zu Vodafone geht.
Ja, hab's aber auch nicht weiter verfolgt, was sie da jetzt konkret macht und was ihre Aufgaben sind, aber Channel-Chefin.
Ich denke mal,
die Channel-Partner prügeln, dass sie mehr Umsatz machen, ist doch klar.
Ganz genau, ja.
Oder?
Ah, Jungs, hier.
Genau, nicht auf der faulen Haut liegen, sondern raus.
Hier wird verkauft.
Akquise. Ruf mal jemanden an.
Das ist interessant. Dorit Bode war ja die Vorgängerin von Gabi Pohl.
Ja, bei HP.
Bei HP,
ja.
Interessant.
Ja. Arbeitet jetzt in Düsseldorf. Ne?
Auch interessant. Auch interessant.
Sieht aber nicht unwahrscheinlich.
Nö, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Die Personalie Gabi Raufer, die ja bei Microsoft wieder aufgeschlagen ist. Die Gabi Raufer war eine Kollegin, mit der Dorit Bode bei tatsächlich Compaq, also vor HP-Zeiten, sehr eng zusammengearbeitet hat. Die war dann ja bei HP Marketing verantwortlich und ist jetzt im Vertrieb bei Microsoft und macht Key Accounts. Oder leitet Key Account Vertrieb. Fand ich auch eine interessante Personalie.
Ja.
Und ist auch ein großer Schritt für die Gabi Raufer.
Absolut.
Also das ist auch eine Sache, die mich überrascht hat, weil ich habe eigentlich gedacht, die Gabi Raufer wäre so ein bisschen ins Privatleben abgedriftet, hat ja auch Kinder und dann kommt sie zurück in die Branche und auf einer sehr exponierten Position, Donnerwetter.
Ja, weil also nicht sie schlecht. Ist ja auch eigentlich von Hause aus gar keine Vertrieblerin. Ne?
Nein, die ist eigentlich aus dem Marketing.
Also
aus
Marketing.
Hier, wir werden ja laufend korrigiert, wir kriegen es gar nicht mit hier, der Schicko, der verbissert uns die ganze Zeit.
Ach, hör auf.
Ja.
Warum macht er das denn?
Er schreibt hier nicht wirklich direkte Vorgängerin, wobei ich jetzt nicht genau weiß, worauf er sich bezieht.
Damals gab es noch die Partnerorganisation über alle Bereiche.
Mhm.
Und da war die, Ja, das stimmt schon. Da war die Dorit Bode die Nachfolgerin von Jochen Erlach. Und die Gabi Pohl hat ja praktisch nur die halbe Position, weil zu der Gesamtpartnerorganisation gehört ja auch noch der, gehörte damals noch Enterprise, was jetzt der Uli Seibold macht.
Das ist ja, bei HP ist das ja ganz furchtbar. Die restrukturieren dauernd und mischen wieder neu und so, dass du halt nie irgendwie einen direkten Nachfolger hast oder so.
Oder? Also du hast zumindest den Heiko Meier als Nachfolger vom Smeet.
Ja, gut.
Also die Position. Irgendwann
läuft es dann wieder zusammen. Ja,
genau. Und ganz oben dran in Deutschland sitzt Menno Harms. Und sitzt und sitzt und sitzt.
Ja, genau.
Das finde ich absolut phänomenal. Das finde ich, ist auch ein guter Typ.
Ja,
den mag ich wirklich sehr, sehr.
Ja. Dann hatte ich schon eine Redaktion hier noch eingetragen, ist aber auch schon eine Weile her, VMware, der Jörg Heske ist ja abgetreten und nicht mehr bei VMware. Kannte den jemand von euch?
Hm. Nee, tatsächlich nicht.
Also ich habe mal einen netten Abend mit dem verbracht. Mhm. Ich glaube, das war auch irgendwo auf einer Cebit, da waren wir dann zusammen essen. Ein ganz, ganz netter Kerl. Keine Ahnung, was er jetzt macht, aber er hat jedenfalls bei VMware aufgehört und.
Vielleicht war er einfach zu nett. Das ist ja ab
und zu. Vielleicht war er auch zu nett. Das stimmt, ja. Das könnte durchaus sein. Und, Thomas Kühlewein wird interimsweise
die Geschäfte
leiten. Wer auch sonst?
Wer sonst?
Aber ich glaube, Nachfolger ist er noch nicht gefunden. Dann gestern kam noch, der neue Microsoft-Chef hat jetzt seinen Führungskader hier ein Stück weit umgebaut. Ich weiß es nicht, wie viel euch die Namen sagen. Mir haben sie teilweise, ehrlich gesagt, überhaupt nichts gesagt, weil ich die alle nicht kannte, mit Ausnahme von Elop, der Hardware-Chef wird.
Ja.
Und
Genau. Hier
führt natürlich für die Windows-Phones und Xbox und das ganze restliche Hardware-Gedöns, was da noch gibt, zuständig ist. Und ansonsten irgendwie neuen Windows-Chef und so weiter und so fort. Aber ich kenne die Namen, ehrlich gesagt, alle überhaupt nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht.
Mm-mm.
Also, lassen wir es sein.
Da sind viele Langjährige wieder weg bei Microsoft.
Ja.
Also, da gibt es schon wirklich Kulturwandel.
Ja, da ist ganz ordentlich umgebaut worden.
Das ist sehr, sehr in Bewegung. Es wird auch anders kommuniziert als früher, ist mir aufgefallen. Ich finde das gut und werte das als positiv.
Mm-hmm.
Aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu. Auch bei dem ganzen Office für iPad und zu diesen ganzen Themen.
Genau, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu.
Das finde ich recht interessant, was bei Microsoft geht.
Haben wir auf alle Fälle beschrieben. Dann vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick zu Cebit. Damian war, wie gesagt, nicht da. Andreas dieses Jahr auch mit einem verkürzten
Aufenthalt. Ich war das erste Mal seit 20 Jahren nicht mehr die volle Zeit. Das stimmt nicht ganz, aber ja. Wir waren
am Montag, Dienstag, Mittwoch.
Wir waren bis Mittwochnachmittag.
Mhm.
Und das hat auch gereicht. Also ich fand, die Cebit war irgendwie, das ist so ein bisschen die Luft raus. Ich habe mir ganz lange überlegt, was ist früher anders gewesen? Weil es gibt ja noch Planet, man trifft die Leute noch, man trifft auf der Cebit reichlich Leute, das ist alles irgendwie gleich. Aber was mir so aufgefallen ist, was es nicht mehr gibt wie früher. Früher hat man Kollegen getroffen und hat sich ausgetauscht über, sag mal, warst du schon hier, hast du schon das gesehen, warst du bei Intel auf der PK, boah, musst du hingehen, da ist was ganz Tolles, oder warst du schon da, hast den und den getroffen.
Wie lange ist das her?
Das ist lange her.
20 Jahre?
Das ist sehr lange her, das ist...
20 nicht, aber...
Nein, das ist, ich schätze das so 12 Jahre her.
Wieso gerade 12?
Weil das so um 2000 rum war das noch so.
Aha.
Um 2000 rum war das noch so. Und nach 2000 ist das dann da war ja auch die Hochzeit der Cebit, wo wirklich alles voll war, alle waren und danach ist das sehr, sehr schnell abgeflaut.
Mhm.
Und danach ging es immer nur, ja, Leute treffen, na klar, triffst du den, Neues sehen, eigentlich nicht, weißt du vorher schon, was neu kommt. Und,
es war halt Internet.
Und dieses Ding hat sich wirklich massiv beschleunigt. Massiv. Und es ist anscheinend aber nicht durch die Bank in der ganzen Welt überall so, sondern es muss genau so, wie es früher auf der Cebit war, heute auf dem Mobile World Congress sein, in Barcelona.
Ja.
Da war ich aber noch nicht. Da muss ich unbedingt hin, das interessiert mich sehr. Also da muss das wirklich so sein, wie, sag mal, hast du schon gesehen, der und der hat gesprochen und da siehst du was das muss total, wirklich total anders sein. Und das, was die Cebit verloren hat, ist jetzt da. Und dass dieser Spirit irgendwie, man kann das so schlecht fassen.
Ja, ich meine, früher war natürlich noch auch viel aus dem Consumer-Bereich etc. auf der Messe, auf der CeBIT. Und es wurden da natürlich auch Produkte vorgestellt zur CeBIT. Also damals hat man noch Produkte so an den Start gebracht, dass die auf der CeBIT der Öffentlichkeit das erste Mal gezeigt wurden. Mhm. Dann kam das Internet und war natürlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr. Mhm. Man hatte auch nicht mehr die Zeit. Die Produktzyklen wurden auch immer kürzer. Ja. Du musst ein Gerät dann auf den Markt bringen, was ist.
Ja.
Und so ist die CeBIT halt über die Jahre. Ich glaube, die hatte ja in Hochzeiten mal um die 800.000.
Jawohl, ich glaube schon.
Die lief so um den Dreh. Die lief fast auf die Million zu, ja.
Ja, und jetzt sind wir bei 210.000 offiziell. Also sagen wir mal 180. War auch so mein Gefühl. Der Montag war gespenstisch. Es war wirklich gespenstisch. Es war so wenig los wie irgendwas.
Am Montag in Halle 3 war ja gar nichts los. Das waren ja die Aussteller fast unter sich.
Also wenn du in die Straßenbahn einsteigst und schon fast ein ganzes Abteil für dich hast, in der CeBIT,
echt?
In der Früh, also freie Sitzplatzwahl, das sind natürlich dann schon untrügliche Zeigen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fand ich dann okay. Also da war.
Wie war denn Freitag? Ach, da warst du nicht mehr.
Bin ich schon abgefahren gewesen.
Ja, du musstest los. Ne?
Aber Christian, du hattest ja im letzten Jahr die CeBIT bzw. die Deutsche Messegesellschaft relativ stark kritisiert. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du gesagt, die ganze Faszination findet sich, die Faszination der IT findet sich auf der CeBIT nicht mehr wieder. Wie war denn dein Eindruck in diesem Jahr? Ich meine, die CeBIT hat sich ja ein Stückchen weit neu positioniert als reine B2B-Messe. Mhm. Die haben deine Anregung aufgenommen und haben mit dieser Einheit, sag ich mal, Code N, haben sie ja etwas Neues dann versucht zu etablieren. Also Start-ups, junge Firmen, die interessante technologische Lösungen zu bieten haben, übrigens unter der Federführung oder Schirmherrschaft. Und er war auch wohl so Spiritus Rector vom Ulrich Dietz von GFT, der Chef und Bitkom-Vize. Habt ihr euch das mal angeschaut oder habt ihr da irgendwie was wahrgenommen so aus dem Bereich?
Ja. Also Code N. In der Tat, also die hatten eine komplette Halle, wo ringsherum an der Wand sozusagen sie Startups präsentieren konnten. Ich finde das prinzipiell eine super Idee. Es sind ja Startups aus Deutschland, Internet-Companies, sonstige Companies, die wirklich mit neuen Geschäftsmodellen sich einfach mal präsentieren wollen und Anregungen geben wollen. Finde ich sehr gut. Die Art und Weise, wie man die behandelt hat, in Anführungszeichen, fand ich nicht so schön. Mhm. Die hatten also im Prinzip ein Quadratmeter, zwei Quadratmeter Ständchen, wo sie einen Laptop stehen hatten, eventuell noch einen kleinen Bildschirm oben drüber, ein Stühlchen und ein Glas Wasser. So, und dann waren die wie auf der Hühnerleiter, einer neben dem anderen, teilweise mit so selbstgemalten Schildchen, also weil die halt mitunter kein Geld natürlich haben, keine Marketinggelder, um dort viel in die Hand zu nehmen. Den hat man halt diese zwei Quadratmeter zur Verfügung gestellt und hat gesagt, den Rest müsst ihr euch mehr oder minder selber kümmern. Mhm. Dann gab es in der Mitte noch eine Bühne, in dem sie die Möglichkeit hatten, dort dann Vorträge zu halten etc. Mhm. Lieblos, ehrlich gesagt.
Verstehe.
Also dafür, dass man sagt, uns sind diese Startups wichtig und wir wollen das ein bisschen prominenter herausstellen, hätte man wesentlich mehr machen können. Also da hätte die CeBIT gerne mal noch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen dürfen und da ein bisschen Action machen können. Ja? Mhm. Also du musstest auf die zulaufen, die fragen, was machen sie denn eigentlich? Und da hattest du irgendwo einen kleinen Bildschirm, da haben die da irgendwo ein bisschen rumgeklickt. Also
schade,
war so optimal.
Es ist
obwohl halt ganz interessante und viele interessante Unternehmen da waren und es sind, glaube ich, sogar zwei am Tag einen schon weggekauft worden. Die sind dann sofort, hier kam dann Venture Capital und hat gesagt, hier, schmeiß euch mal 100.000 Euro hinterher.
Aha.
Also da hätte man wesentlich mehr draus machen können, aber man hat natürlich, und dafür ist die CeBIT ein Stück weit eben bekannt mit ihrer Trägheit, man geht lieber auf Nummer sicher und macht so weiter wie bisher. Und das hat so stark durchgeschimmert. Und das fand ich einfach traurig. Also diese Wende wurde da nicht eingeläutet in meinen Augen.
Also ich habe gerade gesucht, ein Zitat gerade von dem bereits erwähnten Ulrich Dietz. Der hatte vor kurzem vor der Messe im Handelsblatt mal gesagt, ich zitiere, nichts ist langweiliger als eine Computermesse mit ihren Bildschirmen. Wir brauchen ein anregendes Ambiente, eine Inszenierung. Was du jetzt geschildert hast, war das Gegenteil von einem anregenden Ambiente und einer Inszenierung. Also fällt mir jetzt ein, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Hier war es offensichtlich gut gemeint, aber ist überhaupt nicht.
Ja, also sagen wir mal so, der vom Gesamtstandbaukonzept dieser Halle, wo das drin war, war das schon schön gemacht. Das war mit Schwarz ausgeschlagen, da war in der Mitte diese Meeting Area, ich glaube, es war auf zwei
so
Ebenen.
Eine Bühne, ja.
Das sah schon schick aus. Mhm. Bloß dann am Rand standen
halt da so stand dann die
Hasen, die Hasenstelle der Startups. Das war schon doof. Und jetzt kannst du sagen, okay, vielleicht geht bei den Hasenstellen nicht unbedingt die Post ab, sondern in dieser Meeting Area, das kann ja sein.
Ja.
Weiß ich nicht. Letztendlich ist das aber so gewesen, das war so eine Insel. Das war so eine Insel in der Messe und da machen wir mal so ein bisschen.
So ein Stück bisschen, weit so ein Fremdkörper.
So ein bisschen was anderes. Das ist halt total anders als die Messe. Und dann ist das auch in so einer alten Halle so mittelprominent.
Yeah.
In welcher Halle war es?
Neben dem ganz Planet, vorne. In der 16, in der 15 oder 14 oder so, auf diesem
Eingang rechts, also Haupteingang, dann
auf diesem Riegel. Und das ist halt so isoliert und man spricht da auch nicht drüber. Mhm. Da hat also nicht irgendwer dann mal gesagt, da geht die Post ab oder das was Interessantes und das ist halt auch kein Thema, wo groß jemand drüber spricht oder wo viel drin geht. Das erinnert mich so ein bisschen.
Kein Rahmenprogramm, es war irgendwie.
Nee, das weiß ich nicht.
Also ich hätte mir vorgestellt, dass man das so ein Stück weit zum neuen Christzivilisationskeim macht.
Mhm.
Also wirklich in die Messe richtig schön rein integriert und sagt so, das sind die neuen deutschen Startups, hier Internettechnologie, alles was am Start ist. Und stellt es so ein bisschen in den Mittelpunkt, auch im gesamten Rahmenprogramm und lässt dort Veranstaltungen stattfinden, aber da war nichts von alledem. Ne? Du bist da halt rein, wenn du gewusst hast, da ist diese Couch N und außer einem großen Banner außen war ja im Prinzip.
Also es gibt bei der Messe so ganz merkwürdige Dynamiken, wie halt in jedem etablierten Unternehmen, wenn es darum geht, was Neues zu machen.
Also um deine Frage nochmal zu beantworten, die Kehrtwende war sicherlich nicht.
Mhm.
Es war immerhin ein Anfang, aber das muss noch deutlich besser werden.
Und die Positionierung jetzt als B2B-Messe, also Consumer raus?
Ich glaube, die Leute, die da waren und die sich für die Messe entschieden haben, fanden es okay, weil die hatten eh keine andere Erwartungshaltung. Die haben wahrscheinlich dasselbe Publikum gehabt, was sie immer hatten.
Mhm.
Besucher von Behörden etc., die sich halt da ihr Zeug anschauen und die Leute mal treffen. Es gab einige, die gesagt haben, ihnen reicht es jetzt endgültig, sie kommen nicht wieder. Es steht also die Ausgaben in keinem Verhältnis zu dem, was dann letztendlich geboten wird. Die Preise sind ja nach wie vor extrem hoch, auch für die Aussteller.
Und es waren doch auch Tütenträger drin.
Also es waren viele gesehen. Tütenträger drin. Ich habe mit einigen gesprochen, hier zumindest im Planet Reseller, die gesagt haben, also die Zahl der Leads, die sie geschrieben haben, sei konstant hoch, so wie im vergangenen Jahr auch. Also die haben keinen Einbruch gehabt. Es waren aber diejenigen, die tatsächlich vorne um diesen Marktplatzbereich außenrum war, bisschen weiter hinten, glaube ich, hat schon wieder anders ausgeschaut.
Ja gut, der Planet ist ja sowieso sozusagen so eine Enklave in der ganzen Messe, nicht ganz typisch für die Messe insgesamt.
Ja.
Aber die Messe, die versucht ja doch einiges, um sich da neu zu positionieren. Das Konferenzprogramm steht ja jetzt deutlich stärker. Nicht im Vordergrund, aber wird doch stärker ausgebaut.
Zumindest stärker promotet.
Und sie gehen viel mehr in diese Richtung rein. Die CeBIT als Konferenz mit sozusagen angeschlossener Ausstellung ist jedenfalls mein Eindruck. Vielleicht keine schlechte Strategie, finde ich.
Übrigens. Keine schlechte Idee, finde ich auch. Finde es auch gut. Was mir an dem Konferenzprogramm nicht gefallen hat, war, dass die Speaker, die am Start waren, in der Regel Marketingvorträge gehalten haben.
Das ist dann blöd.
Und das ist halt sowas von stinklangweilig. Es waren halt irgendwelche Firmenvertreter, die teilweise natürlich einen Namen hatten, aber die haben dann halt über ihr Ding geredet. Was ich mir so auf einer Messe wünschen würde, wäre mehr ein Blick auf die Branche, auch mal ein kritischer Blick
dort hinein. Kontroverse Diskussion.
Blick nach vorne, so ein paar Leute, die visionär sind und sagen, in 5 Jahren wird uns dieses erwarten. Es gibt ja genügend zu erzählen. Und
es gibt eine gescheite Keynote.
Auch genügend Veranstaltungen, die das machen. Also man kann dort meiner Meinung nach auch gut von anderen Messekonzepten lernen. Oder Veranstaltungen wie eine Republika, ähnliches, ja. Sich da mal umschauen, wie ziehen die sowas auf? Ja. Und die machen Barcamps, die machen Workshops, ganz andere inhaltliche Formate, die man aber meiner Meinung nach super in so eine Messe integrieren kann.
Denke ich auch.
Platz genug ist, Infrastruktur ist da und die Leute sind eigentlich auch da.
Wie gut besucht war denn das?
Was?
Das war das Konferenzprogramm. Ich habe das nicht gesehen,
habe es
nicht
mitgekriegt. Also ich habe zwei Vorträgen gelauscht, da bin ich aber jeweils nach 20 Minuten wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, das muss ich mir jetzt echt nicht
antun. War das voll?
Nein.
Also ich kann mich erinnern zu Zeiten, wo die Comdex noch ein Ding war, aber da war die Comdex auch schon auf dem absteigenden Ast, gab es abends die Keynotes direkt nach Schluss der Schluss der Messe in den Hallen. Mhm. Und es gab wirklich einen Zug der Besucher, einen Strom der Besucher in die Keynotes.
Aber da war er, da hat eben auch
ein Bill Gates mal gesprochen. Und da war es halt, ein Bill Gates hat richtig mal was. Warum kriegt man das in Hannover eigentlich nicht hin?
Das frage ich mich.
Also das ist immer so halb gut.
Ja, das ist so halb gut.
Übrigens ein Punkt, der auch in den Medien kritisiert worden ist. Ich war ja nicht in Hannover, hatte also Zeit, auch Zeitungen zu lesen und die Online. Einschlägenportale zu verfolgen. Das war auch ein Punkt, der in den Medien kritisiert worden ist, dass einfach auf der Konferenzseite zu wenig prominente Speaker waren. Es waren halt, ich glaube, der Google, Erik Schmidt oder so war da oder irgendjemand von Google.
An dem Vorabend, ja.
Und aber das war es dann auch schon. Das waren so 2-3 Namen und das war es dann halt. Ne? Also wenn man halt Konferenz...
Dobrindt war da.
Ja?
Dobrindt.
Donnerwetter.
Na, echt?
Das, also hätte ich das gewusst.
Hat er eine Keynote gemacht?
Nein, natürlich nicht. Schade. Ist mit seinen schwarzen Limousinen einmal durchs Gelände gefahren. Tatütata.
Naja, und das muss dann natürlich deutlich mehr werden. Ne? Also wenn man so etwas dann verfolgt und du hattest es angesprochen, Christian, es gibt ja außerhalb der IT-Branche gibt es Beispiele, wo so etwas so wirklich ganz gut funktioniert. Und da müsste man halt dann doch vielleicht sich mal was abschauen. Einen anderen guten Kommentar habe ich auch gelesen im Handelsblatt zu dem insgesamt zu der Positionierung der Messe und vielleicht auch der schwindenden Bedeutung, will ich nicht sagen, aber die geringere Zahl der Besucher reflektiert ja auch irgendwie eine geringere Bedeutung eigentlich der Messe. Nicht der IT. Nicht der IT.
Nicht
und das
der
war
IT.
Auch der Ansatzpunkt dieses Kommentatoren vom Handels, weil er sagte, die Messe wird so ein bisschen Opfer der Entwicklung der IT, weil früher war alles, was mit IT zu tun hatte, in Hannover. Heute ist aber vieles, was die IT bietet, in den Branchen, in der Automobilbranche, in den Konsumgüterbranchen und so weiter. Und dort findet IT jetzt auch in den Messen statt.
Absolut.
Ne?
Ja, und das ist schon so. Das
absolut. Und die kommen deshalb nicht mehr nach Hannover, sondern die haben dann auf der IAA werden wir sicherlich sehr, sehr viel absolut. IT haben.
Ganz genau.
Und das ist für die CeBIT natürlich schon dann auch eine Herausforderung.
Diese ganze Strahlkraft hat einfach verloren und zwei Dinge dazu. Also zum einen interessante und spannende Veranstaltungen. Ich denke nur, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erwähnt, an den Kongress des Chaos Computer Clubs, der bis dato immer bis vor 2 Jahren in Berlin stattgefunden hat, die aus allen Nähten platzen, die bringen dort 8000 Leute hin. Und das ist die sogenannte Hacker-Szene,
hat
man früher gesagt.
Hätte
man früher gesagt, da gehen nur die Nerds hin.
Ja.
Heute gehen dort ganze Familien hin, weil dort wirklich für jeden etwas geboten ist. Ja? Alles, die haben so viele Themen dort und sei es nur 3D-Printing, was du dort selber machen kannst, Programmieren lernen etc., die haben dort so viele Angebote am Start, dass die nach Hamburg jetzt ausweichen mussten und dort immerhin eine 4-tägige Veranstaltung machen. Also das ist gigantisch. Ja. Also es ist nicht so, dass die Leute nicht an IT interessiert wären oder an den Themen drumherum. Das ist das eine. Und das zweite, was du gesagt hast, dass das in die Branchen abwandert, ich glaube, dass sich dieser Trend noch massiv verstärken wird.
Mit Sicherheit.
Ja. Denken wir mal an das Thema, wir haben später noch, ich habe es noch aufgeschrieben, aber können wir gleich drüber sprechen. Cisco scheint ja einen ganz neuen Weg einschlagen zu wollen. Die sagen ja, Thema Industrie 4.0 oder Internet of Things oder Internet of Everything, diese Strategie haben, die wollen ja, ich glaube, 100 Millionen in die Hand nehmen oder ist es eine Milliarde, ich weiß gar nicht, eine irrsinnig hohe Summe rein investieren, um die ganze Infrastruktur zu schaffen, Netzinfrastruktur zu schaffen, um da spielen zu können. Mhm. Und wo werden wir diese Themen sehen? In den Branchen.
Ja.
Da geht es um Machine-to-Machine-Kommunikation, ja. Ja. Da geht es um Sensoren etc. pp. All das werden wir auf dem Cebit vermutlich nicht sehen. Oder nur ansatzweise sehen.
Ja.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Cebit irgendwann mal wieder in einer Hannover Messe aufgehen
wird. Reintegration in die Hannover
Messe Industrie. Eigentlich spielt es dort statt.
Kann gut sein. Und wir werden das in diesem Jahr sicherlich auf der Industriemesse jetzt auch, die findet glaube ich im Mai statt
oder so. Ja.
Hannover Messe Industrie, da werden wir sicherlich auch wieder diese Themen halt alle finden. Industrie 4.0,
ja.
Das ist ja das klassische, eigentlich in Anführungszeichen klassische Thema für eine Industriemesse. Und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung für die Cebit. Umso bedauerlicher, muss ich sagen, halte ich den Weg, die Cebit als reine B2B-Messe zu positionieren. Also ich denke, das ist der falsche Weg. Mhm. Warum denke ich, dass das ist der falsche Weg? Ich finde es ein bisschen paradox. Wir fordern, auf der einen Seite fordern wir Informatik als Pflichtfach in unseren Schulen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite lassen wir die Nachwuchskräfte nicht in die Cebit rein.
Schließen wir das aus der wichtigsten Veranstaltung aus.
Ist für mich irgendwie nicht logisch. Ja. Sondern ich denke, um auch dein Stichwort aufzugreifen, Christian, von der Faszination. Es muss gelingen, auf der Cebit die Faszination IT rüberzubringen. Und wir müssen dann natürlich unseren Fachkräften von morgen, auch unseren Managern von morgen, den müssen wir den Zugang auch zu dieser Cebit dann gewähren, dass sie halt eben auch diese Faszination zu spüren bekommen und sagen, hey, das ist geil, das ist super geil.
Super geil.
Ich gehe nicht zu Edeka, ich gehe in die IT-Branche. Und dann finde ich halt, da muss halt eben genau dieses breite Spektrum, was IT dort zu bieten hat, muss dort halt geboten werden. Und ich denke, dass die Zeit von früher, wo wir noch eine Sony PlayStation da hatten auf einer Cebit, mit den ganzen Diskussionen, wie wir halt eben viele Kinder hatten, Jugendliche auf der Cebit, das war eigentlich der richtige Weg. Ja? Und dann hat sich natürlich die Cebit so ein bisschen aus von den Berlinern, von der IFA, da die Butter vom Brot nehmen lassen und kam dann unter Zugzwang und so weiter und so fort. Mhm. Also das Ideale wäre IFA und Cebit zusammen, ja, als eine große Messe und Show und begeisterungsauslösendes Präsentieren der Branche. Das wäre so für mich das Ideale.
Sehr guter Punkt, ja.
Sehe ich
ganz genauso. Mhm. Also es muss einfach mehr, diese Begeisterungsfähigkeit für dieses Thema geht dort verloren auf so einer reinen B2B-Messe. Das ist sowas von knochentrocken.
Ja.
Und ich meine natürlich, jeder glaubt, er ist dort, um Geschäfte zu machen. Geschäfte, ja, natürlich, muss auch irgendwo sein. Aber diese Faszination IT, die fehlt dort.
Mhm.
Die fehlt einfach. Du siehst Bildschirme, auf denen irgendwelche komische Software läuft und ja, es ist nichts mehr zum Staunen, es ist nichts mehr zum Begreifen, es ist nichts mehr zu diskutieren.
Also ich muss sagen, alles. Da muss ich meinen Freunden von Tobit aus Ahaus, aus meiner Heimat, muss ich ein großes Kompliment machen, weil denen ist es dieses Jahr wieder gelungen, die Faszination rüberzubringen. Die hatten auf ihrem Stand, ich war ja gar nicht da, aber ich weiß es, die hatten auf ihrem Stand so tanzende Roboter.
Richtig, die habe ich gesehen. Super gemacht.
Ne? Super geil, ja. Edeka. Und, und die haben damit eine Aufmerksamkeit erzielt. Das war so, also gigantisch. Ne? Die waren im Stern waren die drin. Die waren in den elektronischen Medien mit ihren tanzenden Robotern und so weiter und so fort. Und das ist Faszination IT.
Absolut.
Würde ich sagen, was sind die Möglichkeiten? Und das muss man rüberbringen. Und damit kann man eben auch Jugendliche oder junge Leute begeistern und sagen, das ist ja toll. Ja. Da möchte ich auch mal gerne mich in diese Richtung ganz orientieren.
Genau.
Fehlt dann ganz so genau. In der Breite einfach. Ne?
In der Tat war das so, an dem Tobit-Stand, den musstest du eigentlich großflächig umgehen, wenn du da irgendwo durch wolltest.
Weil es so viel war.
Trauben von Leuten.
Siehst du?
Trauben von Leuten. Aha. Echter Publikumsmagnet.
Ja, guck.
Ganz toll gemacht. Und finde ich auch mutig und gut und genau solche Konzepte muss man fahren.
Mhm.
Und dann kriegst du auch die Bude voll.
Ja.
Naja, schauen wir mal, was es nächstes Jahr gibt. Ich
sehe die Cebit im Moment auf dem Weg der Systems.
Oh, ehrlich.
Ehrlich.
Ja.
Und das finde ich nicht lustig, sondern das finde ich sehr, sehr unlustig.
Ja, natürlich.
Ich wäre gern die ganze Zeit geblieben.
Hm. Mein Gott, man muss jetzt den mal mit der neuen Führung, die haben ja auch da umstrukturiert, mal, denke ich, noch ein Jahr eine Chance geben, aber ich erwarte mir im nächsten Jahr schon deutliche Besserungen und auch ein paar neue Ansätze und Konzepte. Also,
glaubst du?
Ja, erwarte ich mir, sage ich. Ich bin mal gespannt, wenn die so weitermachen wie bisher und sagen, war doch super letztes Jahr oder dieses Jahr, super geil.
Ja, sagen sie ja.
Ne? Dann
im Moment sagen sie es ja.
Das halte ich für nicht gut.
Es gab auf der CeBIT mal einen tollen Ansatz, als das Riesenthema Outsourcing war. Wann war das? Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Mhm. Die CeBIT, hey, wir machen das Thema Outsourcing, da machen wir eine spezielle Area zu, das wird ganz toll, da laden wir die Outsourcer und die Offshore ein mit Programm, bla bla bla, ganz toll. Und dann ging es um, ja, wo ist denn das auf der CeBIT? Und dann war das auf der CeBIT. Ja, haben uns eine tolle Halle für ausgedacht. Halle, welche ist das? Die 8, glaube ich, die unter der Treppe ist.
Mhm. Ah, ja.
Wo kein Licht ist die Halle, wo garantiert keiner rein will. Und da hat man dann das tolle neue Thema zu Tode geritten.
Ja, weil diese ganze Messe
in Windeseile.
Ist nur auf Gewinnoptimierung aus. Ja. Es geht nur darum, möglichst viel zu verkaufen. Aber es wird einem letztlich nichts dafür geboten. Und ich denke, so ein Veranstalter muss auch ein Stück weit Geld in die Hand nehmen und zu sagen, wir versuchen von unserer Seite aus diese Messe attraktiv zu machen. Da fehlen mir die Ansätze.
Halle 8 unter der Treppe.
Genau, war dann hier im Bundeswehr Schützenpanzer und haben dann hier Leute rekrutiert. Naja, ob das am Ende sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, lasst uns ein bisschen in die Distribution schauen.
Echt?
Okay. Da hat sich ja auch so ein bisschen was getan. ABC Data hatten wir gerade drüber gesprochen, mit Tucholsky, Hammann und Seidel. Die versuchen es ist eigentlich ja ein Broadline-Distributor, ne?
Ja, ein Broadliner,
So ein Vollsortimenter, hätte man früher gesagt.
Wie seht ihr denn das Thema? Brauchen wir hier noch so einen Distributor?
Ja, dringend. Es fallen ja ständig welche unter den Tisch. Es werden ja immer weniger. Müssen mal neu aufgestockt werden.
Ja, ich hab mir tatsächlich die Frage schon gestellt. Ja,
ich verstehe es. Also ich verstehe
eigentlich
nicht,
Nachfrage. Gibt es zu wenig? Braucht der Handel eine Alternative, weil Ingram, TechData oder also nicht das bieten können, was man benötigt? Ich meine, wenn du dann in die B- und C-Reihen der Distribution schaust, ist ja auch genug da. Viele am Rande des Existenzminimums fallen immer wieder welche um, merken wir ja ständig. Und dann rumpelt hier ein polnischer Distributor in den Markt.
Also
ganz nachvollziehen konnte ich es nicht.
Also ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Ich verstehe, also was man sagen muss, es gibt bestimmtes Geschäft, spezialisiertes Geschäft, was bei den Broadlinern durchs Raster fällt, weil die Volumen einfach zu klein werden. Zum Beispiel Komponenten. Sehr schnell drehend, sehr aufregend, früher ein großes Ding, jetzt werden die Volumen kleiner und Broadline nimmt das noch mit, aber macht das nicht fokussiert. Wenn jemand kleines, fokussiertes kommt und sich darum kümmert, die API fährt da ganz gut mit oder eine Sievert und Kau oder eine Little Bit, die sind da alle in ihren, das kann man schon machen. Dann gibt's so eine Nische, in der die API ganz schön unterwegs ist. Die sagen, wir wollen gar nicht, dass die Leute bei uns im Online-Shop kaufen, wir wollen mit denen telefonieren. Wir achten darauf, dass die Organisation tatsächlich auch profitabel arbeitet. Da sind die ja sehr ordentlich, was das angeht. Und sagen, wir sind persönlich und gut, da kann man auch was machen. Aber ob man dann tatsächlich noch einen polnischen Distributor braucht, der nach Deutschland, ist ja der zweite, der jetzt nach Deutschland kommt. Vielleicht sind die nach Deutschland gekommen, weil die anderen da die Devil gekauft haben und mussten jetzt unbedingt nachziehen.
Also.
Denke da nur an die BCom, die ist ja auch kläglich gescheitert. Die wollte ja auch in Richtung Broadline-Distribution.
BCom komplette.
Also darf ich da auch was dazu sagen?
Natürlich.
Bitte. Pass auf, wenn du, man könnte auch fragen, um eine Analogie zu bringen, eine andere Branche, das tue ich immer ganz gerne, um mal zu gucken, vielleicht fallen einem da ein paar Schuppen aus den Haaren. Ja? Ihr trinkt ja gerne Bier. Ne? Es gibt in Deutschland viele Biermarken. Brauchen wir noch ein Bier? Noch eine neue Biermarke? Nö. Ich sage, ja, wir brauchen eine,
wenn das gut ist.
Die anders, die besser schmeckt als die, die wir jetzt haben. Ganz genau. Und so ist es in der IT-Distribution auch. Brauchen wir einen weiteren Distributor? Natürlich nicht. Wir haben ja genug. aber wir brauchen einen Distributor möglicherweise, der verschiedene Sachen besser machen kann als die.
Oder ganz neue Sachen
Oder ganz neu machen kann als die, die jetzt derzeit am Markt sind. Und da finde ich gerade mal so einen Ausländer, der vom Ausland reinkommt, finde ich ganz spannend. Denn vielleicht hat er ja irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge als die wir alle so im eigenen Saft groß geworden sind und so und macht dann Dinge anders. Wenn er genau die gleichen Dinge genauso macht wie die anderen auch,
braucht das kein Mensch.
Dann wird er scheitern. Davon bin ich überzeugt. Ne? Also, aber vielleicht macht er ja Dinge anders. Und insofern.
Also, ja, bin da mal gespannt. Also um deine Analogie mit der Bierbranche nochmal aufzunehmen, da gab es ja vor etlichen Jahren, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 10 Jahre oder sowas, die Öffnung dahingehend, dass man ausländischen Brauereien auch gestattet hat. Was war denn das für eine Geschichte?
War das nicht die Aufweichung des Reinheitsgebotes?
Es ging ums Thema Reinheitsgebot etc., dass die auch ihre Biere dort anbieten können und als Bier verkaufen dürfen, obwohl nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, und die waren günstiger. Und da haben ja auch alle aufgeschrien. Ja, und gesagt, oh je, jetzt ist der Untergang des Abendlandes hier. Und es wurde ja überhaupt nichts.
Nein, ist nicht untergegangen. Es
ist ja überhaupt nichts passiert.
Ja gut, aber wenn
haben sie auch nicht durchgesetzt im
Übrigen. Nee, haben sich nicht
durchgesetzt. Aber wo Damians Analogie total greift und wo genau das passiert ist in der Bierbranche, ist ja in den USA. In den USA gab es einen extrem konsolidierten Markt von lauter zwei Brauereien, wo die Biere nach nichts schmecken. Und inzwischen gibt es ja massiv Mikrobrauereien, die tolle Biere brauen und die wirklich auch hier vorzeigbar sind. Also ist schon toll. Und genau da ist das ja passiert. Also wenn die ABC Data da was anders macht, und gut, die zumindest was anders ist als bei anderen Distributoren, ist die Auswahl des Personals. Die kommen ja irgendwie aus einem total anderen Bereich und machen total andere Dinge als so man klassischerweise in der Distribution vermuten würde.
Ja. Naja, mal schauen.
Also ich bin gespannt, wie das geht.
Ja. Gut, irgendwann, wenn wir mal die Möglichkeit haben, mit jemandem dort zu sprechen, mit Herrn Tucholsky vielleicht, der dann schon weiß, wie der Auftrag lautet. Und vielleicht kann er uns den dann mal beibringen. Wir haben beide noch gesprochen, Andreas, auf der CeBIT mit dem Thorsten Seifert. War eher so ein Hintergrundgespräch. Hat er mal so ein bisschen aus dem Nebenkästchen geplaudert. Wie es jetzt gerade so bei Devil
weitergeht.
Und da hat sich ja jetzt zwischenzeitlich auch noch so einiges getan. Ne?
Genau. Die Devil ist ja gekauft von Action aus Polen, also auch vom polnischen Distributor.
Ja.
Recht interessant fand ich die Hintergründe, die der Thorsten erzählt hat über die Leute, über die Polen, die hinter Action stehen, die das machen. Mhm. Ehemalige Tech-Data-Manager, die sehr, sehr professionell arbeiten. Die Devil ist ja eher so ein Laden, so ein bisschen hemdsärmelig und dann öfter gern mal in irgendwelche Skandale reingeschlittert, die da des Weges kamen. Und diese Jungs aus Polen müssen das Ganze wirklich total anders angehen, sehr professionell. Ja. Mhm. Und
ist auch so der Job, den Thorsten dort
im Moment macht. Und es klang recht interessant. Und gut, die übernehmen jetzt komplett die Kontrolle. Den Namen Devil wird es auch nicht weitergeben. Mhm. Das wird jetzt Action heißen. Und ich glaube, Carsten Hartmann wird sich aus dem Unternehmen endgültig zurückziehen.
Nein, nee, das habe ich nicht anders. Nee.
Das habe ich so, nee. So habe ich das bleibt, hab ich so gelesen. Oder bleibt
er an Bord? Ja.
Ja. Oder bleibt als er Geschäftsführer. Ne?
Ich dachte, das wäre jetzt ganz neu.
Als Gesellschafter geht er raus.
Seit gestern, dass er tatsächlich rausgeht.
Nee, da stand das.
Oder genau habe ich das falsch verstanden? Da
ist genau das Gegenteil drin, ja. Ja, der Thorsten Seifer, der ist vorwiegend
erst einmal Geschäftsführer, habe ich mich getäuscht.
Die Prozesse auf Vordermann zu bringen und dort reinzuschauen, ist etwas, was er sehr gut kann. Geht dort sehr analytisch vor und bringt dort sein ganzes Wissen mit ein und ist wohl zumindest bis Ende des Jahres auf alle Fälle noch dort, was er erzählt hat. Und dann wird man sehen, ob sie ihn noch weiter benötigen oder auch nicht. Und ja, ansonsten macht er dann das Nächste. Jetzt hat hier noch einer reingeschrieben in unsere Distributionsgeschichte, also steigert Umsatz und Ergebnis, Tech Data muss nach unten korrigieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Zahlen überhaupt nicht gelesen,
ich habe es auch
Radar, nicht gesehen, dass ich da jetzt irgendwie was dazu sagen könnte.
Die Alte hat recht ordentlich abgeschnitten. Das habe ich noch schwach in Erinnerung. Und Dechdata hat ja erstmals wieder Zahlen veröffentlicht. Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen? Ich glaube ja.
Ich weiß es gar nicht. Also die schleppen ja immer noch diesen Ballast aus UK mit sich rum.
Ja, die mussten ja drei Geschäftsjahre oder vier korrigieren, haben die inzwischen auch gemacht.
Die Ingrim meinst du?
Nein, die Techdata. Die Techdata, die hatten doch Abrechnungsprobleme in England.
Ja. War nicht Ingrim auch irgendwie was?
Nein, Ingrim war überhaupt nicht. Mhm. Und bei Techdata, man kann das nachlesen bei der amerikanischen Börsenaufsicht. Und es liest sich, also auch die Maßnahmen, die verabschiedet wurden, um zu verhindern, dass wieder sowas passiert. Und es liest sich wirklich fast wie ein Krimi. Also es gibt so Richtlinien, wie das Business zu machen ist. Ich meine, Compliance gibt es ja schon immer, aber dann gibt es auch einen Ethikbeauftragten und bei Techdata in Europa, der neu an Bord kommt und diverse neue Kontrollmechanismen. Und es klang so, als hätten Einzelne im großen Stil merkwürdige Dinge gemacht.
Ja.
Bei Techdata in UK ist es tatsächlich auch so, dass der Nestor Carno, der Europachef, jetzt Managing Director für UK ist, beziehungsweise nach England umgezogen ist, um zu beaufsichtigen, dass das da alles richtig über die Bühne geht. Es hat interessanterweise in England auch die Umbenennung gegeben. In England hieß der Laden ja tatsächlich noch Computer 2000.
Ja.
Und das ist seit ein paar Wochen nicht mehr so. Die Ergebniskorrekturen waren recht spektakulär. Da ging es um riesige Summen, um hunderte von Millionen für die einzelnen Geschäftsjahre. Also lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen. Ich glaube, wir hatten wir das auf unserer Website stehen. Ich weiß es nicht mehr.
War es auf der Website stehen?
Ich hatte mal drüber geschrieben, über die Zahlen. Über die korrigierten Zahlen. Das ist
aber schon eine Weile her, oder?
Das ist allerdings schon eine Weile her.
Also ich hatte,
aber das war sehr spektakulär.
Was Techdata Deutschland betrifft, da hatte ich vor kurzem nochmal ein Interview mit dem Michael Dressen. Der war also total entspannt.
Der hat ja gesagt, Deutschland bestes Jahr und lauter so Geschichten.
Ja, ich hatte, als er anfing vor 2 Jahren, da hat er ein sehr gutes Jahr gezeigt. Und letztes Jahr, sagt er, war auch ein sehr gutes Jahr. Und dieses Jahr meint er, wird auch nicht schlecht, wobei man dann fragen muss, was bedeutet gut in diesem Zusammenhang? Und gut bedeutet bei ihm immer Bottomline, ne? Also Profit.
Profitabel. Ne?
Wie sieht's aus? Was den Umsatz betrifft, hat er sich jetzt nicht klar geäußert. Er sagt, wir dürfen ja keine Zahlen so nennen als Company,
Länderorganisation.
Keine Länderorganisation. Deshalb hat er sich da ein bisschen zurückgehalten, aber Umsatz meinte er gerade im Broadline-Geschäft sei noch erheblich steigerbar, was jetzt keine Verwunderung ist, was Techdata betrifft. Nein. Also da sieht er halt noch enormes Potenzial. Umsatzsteigerung, glaube ich, hat es bei Techdata auch in dem, zumindest nicht im nennenswerten Umfang gegeben, eher im Gegenteil. Aber was die Profitlage betrifft, die Ertragslage, scheint es ganz gut zu sein.
Okay. Noch zwei Nachrichten aus dem Hause Also. Und zwar haben die noch einen Zukauf getätigt, ein finnisches Unternehmen. Wie nennt man das? Cloud Enabler, glaube ich, ist der richtige Ausdruck dafür. Du hast dich da, glaube ich, ein bisschen eingelesen.
Ich habe das mal angeschaut. Aus der Mitteilung ging ja leider gar nichts hervor, die sie rausgeschickt haben.
Die war sehr kryptisch.
Da stand nur drin, wir haben zugekauft einen Cloud-Enabler und Nervogrid aus Finnland. Was die machen, ist eine Software, mit der man Cloud-Aktivitäten aufsetzen kann, über mehrere Handelsstufen hinweg und über die man auch Cloud-Aktivitäten automatisiert abrechnen kann.
Ja.
Und das klingt so ein bisschen trivial, wo es so. Es ist aber anscheinend gar nicht trivial. Das heißt, es wird sehr viel über Cloud geredet und wie man mit Cloud alles ganz toll automatisieren kann und Transparenz hat. Und tatsächlich gibt es weltweit aber anscheinend nur eine Handvoll Unternehmen, die tatsächlich auch automatisiert konfigurieren, aufsetzen und abrechnen können. Okay, soweit habe ich mir das angeschaut und jetzt bin ich mal gespannt. Die Woche ist ja Hausmesse in Bochum von der Also und da werde ich mir das mal anschauen, wie ich hoffe, dass das da zu sehen ist, wie das dann wirklich geht. Es klingt sehr, sehr spannend. Und es ist anscheinend eine Software, die erstmals auch in so einer Cloud-Umgebung einen Platz für Handelsstufen tatsächlich schafft.
Ich wollte gerade sagen, ist denn das nicht mit einer der überhaupt der Möglichkeiten, wie ein Distributor in dem Cloud-Geschäft partizipieren kann? Mhm, ja. Weil das ist ja, was sich viele immer wieder fragen, warum muss denn ein Distributor ins Cloud-Geschäft einsteigen?
Ja.
Gibt es überhaupt eine Notwendigkeit? Was ist da seine Rolle? Welchen Mehrwert kann er da noch irgendwie beisteuern? Eigentlich im besten Falle ist es ein Geschäft zwischen dem Anbieter, Cloud-Anbieter und dem Endkunden, ohne jegliche Handelsstufe dazwischen. Aber es gibt sicherlich auch spezielle Anwendungen, wo speziell konfiguriert werden muss, wo es spezielle Anforderungen gibt, wo man dann sagt, okay, da braucht man nochmal einen Spezialisten dazwischen, Handel, Systemhaus etc. Aber Distribution ist gänzlich außen vor. Jetzt bildet sich da meiner Meinung nach schon so oder kristallisiert sich so ein bisschen was raus, dass man sagt, ja, es geht aber auch um dieses Thema Abrechnung, Vorkonfiguration etc. Technischer Support vor allen Dingen auch. Das ist eine Rolle, die durchaus die Distribution übernehmen könnte.
Mhm.
Und das habe ich da zumindest so ein bisschen mitgenommen. Bin aber mal ganz gespannt. Für mich ist das Bild da auch nach wie vor, ehrlich gesagt, ziemlich diffus. Ja, es wird da noch viel drüber geredet. Alle Broadliner reden viel drüber. Die Arrow ist ja da relativ aktiv noch, fällt mir da ein. Aber so wirklich konkret genau erklären konnte es mir bisher noch niemand.
Nein.
Euch auch nicht wahrscheinlich, oder?
Nein, nicht wirklich. Ich bin jetzt auf diesen Ansatz mal sehr gespannt,
ja.
weil die also besitzt ja damit eine Plattform, die Grundlage wäre, tatsächlich zu aggregieren und zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Also wenn sich das so darstellt, wie ich glaube, dann wäre das ein sehr großer Schritt, aber dass sie sehen dann erst, wie der Betrieb dann aussieht, da bin ich bin sehr gespannt. Ja.
Also ich war gestern beim Unternehmen, sehr interessant, ein deutsches Unternehmen, das heißt Scope Visio, auch ein Cloud-Anbieter, die haben CRM, ERP, Fibu, alles in der Cloud, aus der Cloud heraus, alles ganz extrem mit Microsoft Office verknüpft und verbunden, also alles ganz, ganz schick gemacht und hab mit dem gesprochen und er sagt, Handel, Systemhäuser brauchen wir alles nicht.
Interessant, weil Scope Visio war doch einer der ersten, der mit also
in der Distribution
zusammengearbeitet hat.
Ja, das kam daher. Aha. Die Firma Scope Visio entstammt eigentlich der GWI. Die haben damals so Gesundheitssoftware gemacht.
Mhm.
Ist dann damals alles verkauft worden und der Gründer ist ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Und da machen die, glaube ich, eigentlich auch ihr Hauptgeschäft. Dieses Scope Visio oder das Cloud-Geschäft ist nur ein kleiner Teil davon. Jedenfalls kennt der Haas, heißt der, glaube ich, von Scope Visio, der Vorstand, wiederum den Dröge.
Ah ja.
Der Dröge war mal zu Besuch, weil Immobilien etc. pp. Und hat zu ihm gesagt, was, Cloud machst du auch da, gehst mal zu Also. Und dann ist der zu Also gelaufen und dann haben die gesagt, okay, nehmen wir mal mit ins Portfolio. Aber er hat gestern selber gesagt, er läuft null, nichts. Ah.
Also es interessant.
Sind zwar dort gelistet, aber...
Ja gut, die Listung in der Distribution bringt da bekanntlich
überhaupt gar nichts, außer wenn du Apple bist. Das ist sein Geschäft als Cloud-Anbieter läuft in der Regel so, man einerseits natürlich allein über die Webpräsenz, aber er sagt, er geht an mittelständische Verbände in der Region beispielsweise, ja, IHKs und was es da sonst noch immer an Vereinigungen gibt. Und dort macht er ein bisschen Werbung und sagt, ich mache eine Veranstaltung zum Thema Fibu, ERP, CRM aus der Cloud, alles integriert, wie funktioniert sowas heute, wir klären Ihre Fragen. Und da hat er gesagt, er hat jetzt einen Aufruf gemacht bei sich in der Region und hatte 300 Mittelständler.
Wow, nicht schlecht.
Entscheidungsträger in der Halle. Der hat eine richtige Halle vollgekriegt.
Donnerwetter. Mhm.
Dort haben die einen Vortrag gehalten und er sagt, das war ganz erstaunlich, weil ich dann gesagt habe, ja, und was kommt dann typischerweise für Fragen? Geht es dann NSA, Datenschnorchelei, Sicherheit etc. pp. Sagt er, sie glauben es nicht, aber diese Fragen werden nicht gestellt. Das sind alles Leute, die dort kommen, für die das Thema schon gegessen ist sozusagen. Also die schon eine Stufe weiter sind, die schon sagen, es gibt bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die kann man treffen. Ich kann verschlüsseln und ich kann schauen, dass meine Daten vielleicht noch in Deutschland liegen bleiben. Davor schützen kann ich mich eigentlich nicht.
Mhm.
Aber die Cloud-Anwendung als solches hat so viele immense Vorteile und solche riesigen Kosteneinsparnisse. So extrem skalierungsfähig. Ich kann meine ganze Infrastruktur rausschmeißen. Ich brauche nur noch Leute mit einem Computer und einem Browser. Das überzeugt die einfach. Und deswegen steigen die dort ein. Und der sagt, bei uns sind im Moment alle Pipelines gefüllt. Also sie können gar nicht genügend abarbeiten. Die haben im Moment überhaupt kein Interesse und keine Notwendigkeit, noch den indirekten Kanal zuzuschalten als weiteren Vertriebsweg. Finde ich mal ganz interessant.
Ja,
das ist echt, das ist schon recht interessant.
Und insofern, ja, hat der mal gezeigt, wie es auch gehen kann. Ne? Also eigentlich brauchst du den Handel dafür nicht.
Ja, es kommt halt immer darauf an, wie einfach das dann tatsächlich im Doing ist.
Also wo er Interesse dran hat, ist Systemhäuser selber als Kunden zu gewinnen.
Klar.
Okay, gut. Und er sagt, wenn da das ein oder andere Systemhaus dabei ist, also er arbeitet mit einem Dienstleister zusammen, der extrem branchenspezifisch ausgeprägt ist, der dann die Eigenheiten in bestimmten Branchen kennt und dann vorkonfiguriert, schon mal ein CRM-System so ummodeln kann, dass das dann nicht mehr Empfänger, sondern beispielsweise Patient heißt, weil es in der Gesundheitsbranche ist. Also solche Anpassungen macht und dann für die Branche schon vorkonfiguriert ausliefert, die ganzen Eigenheiten reinmacht, dann ja, dann macht es Sinn für ihn. Ja, also wenn es nicht von der Stange ist.
Ja, hört sich interessant an, wobei ich mir das so ganz einfach auch nicht vorstellen kann, weil du bist ja doch limitiert mit deinen Bordmitteln, die du hast, also personellen Bordmitteln. Es ist ja nicht so, du drückst ja irgendwo auf den Knopf und klack, ist dann beim Kunden alles von On-Premise auf Cloud irgendwie jetzt so umgeschaltet, sondern da ist ja was zu tun, Migration oder was weiß ich, was da alles zu machen ist. Das muss ja irgendjemand machen.
Ja, das muss in der Regel jemand machen.
Entweder du hast deine Tausende von Mitarbeitern oder du brauchst Partner,
die das machen. In der Regel hast du tatsächlich dann IT-Verantwortliche in einem mittelständischen Unternehmen, der Hüter der ganzen Daten ist, die auf irgendwie 2-3 Servern im Moment noch gelagert sind im Haus. Und der muss dieses Zeug in die Cloud hochschieben. Klar, das ist natürlich ein Prozess. Wenn er, da kann schon gut sein, dass er sagt, da nehme ich
mal da braucht ihr noch Unterstützung.
Brauche ich noch unter Umständen Unterstützung. Aber es klang jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Also
ja?
Nee. Er sagte, das Einzige, es hätte sich bei ihm ein Systemhaus gemeldet oder ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Systemhaus könnte man da, glaube ich, fast gar nicht sagen, weil die kein Hardware und sonstiges Geschäft machen. Aber der sagt, ich konfiguriere dir dein System so vor, dass es für Anwender aus der Gesundheitsbranche verwendbar ist, weil dort gibt es einige Dinge, die muss man berücksichtigen, damit es diese Kunden anspricht. Und diese Aufgabe übernimmt er. Und dann sagt er, okay, gut, du bist jetzt ein Partner von mir und wirst entsprechend professioniert. Und dann machen sie das. Und Scopvisio hält im Übrigen von diesem neu gegründet, die haben für diese Zwecke dann ein Unternehmen neu gegründet, 51%, um dort eben auch mit dran beteiligt zu sein. So gehen die vor. Also ein ganz, ganz anderes Vorgehen. War immer ganz interessant. Tja. Also, schauen wir mal. Rolle der Cloud-Anbieter in der Distribution, ja. Wir werden sehen.
Ist schon interessant. Ja, wobei, die Distribution kommt ja meistens ins Spiel, wenn die Märkte sehr gesättigt sind und wenn das Wachstum so ein bisschen, oder wenn das Wachstum so rasant ist, dass die Hersteller an ihre Grenzen stoßen, dann schaltet man ja gern auf Handel um, siehe Dell zum Beispiel.
Für mich ist diese ganze, Lage ehrlich gesagt ziemlich undurchsichtig. Also, wenn du mit einem Klaus Weimann sprichst oder dir eine Cancom anschaust, allein wenn du bei denen auf die Homepage drauf gehst, das ist ja alles Cloud. Cloud hier, Cloud da und volle Strategie und so weiter. Dann, wenn du mit Leuten sprichst, die ein bisschen was von dem Geschäft verstehen, sagen, die Umsätze dort minimal. Also viel machen die dort nicht. Sie versuchen sich da halt zu positionieren und auch in die Richtung zu entwickeln. Aber du hörst das so unterschiedlich.
Ich habe
keinen Einblick. Ich könnte nicht sagen, was das konkret für ein Geschäft ist.
Es erinnert mich fast so ein bisschen wie an so einen Glaubenskrieg. Ne? Ja. Also da gibt's halt eben ganz heiße Befürworter und andere, die sind die totalen Skeptiker. Und dann gibt's noch ein paar Leute, die stehen dazwischen, so wie wir. Wir hören das eine, wir hören das andere.
Ja.
Beides hat irgendwie ist am gegengesetzten Ende des Lineals, die Meinung. Also ist schon wirklich sehr interessant. Also da ist derzeit sehr viel Bewegung drin, auch eine große Verunsicherung. Und ich hatte gestern auch noch mit jemandem telefoniert, der halt in diesem Cloud-Geschäft stark drin ist. Das ist die Firma Cloud Pilot. Und der sagte auch, die größten Verhinderer vom Cloud sind die Systemhäuser. Weil die halt da um ihr Geschäft fürchten und so. Ne? Und also derzeit ist da Da wird da alles geboten in diesen ganzen Cloud-Thematik.
Transformationsprozess und vielleicht sind es zum Teil auch neue Unternehmen, die dann sich bilden, herauskristallisieren, die sich auf dieses Thema spezialisieren, die nicht diesen alten Ballast mitbringen.
Ich glaube, der Markt wird ganz ordentlich durchgeschüttelt und da sieht man auch so bei den Distributoren, dass die jetzt auch versuchen, sich da neu zu positionieren. Für mich ist, nach meiner Beobachtung, ist also dort am weitesten, muss man sagen, auch absolut. Bei den Akquisitionen, die sie getätigt haben, auch bei den, ich sag mal, strategischen Positionierungen, die sie vorgenommen haben. Ich kann nicht alles hundertprozentig nachvollziehen, aber die scheinen mir da am weitesten zu sein, was die Neudefinition der Distribution betrifft. Und
bin ich mal sehr gespannt,
wie das weitergeht.
Ja. Ja, ist schon eine große Transformation, die da
im in dem Zusammenhang fällt mir wieder ein, der Vortrag von Google, den du angesprochen hast. Das war ja ein Vortrag in einem Saal, der voller Systemhäuser und Distributoren.
Wo war dieser
Vortrag? Bei Acer.
Letzte
in Dortmund
ist nächste Woche
auf dem Acer Channel Kickoff. Ist nächste Woche in München.
Genau.
Und man kann wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Der ist richtig gut. Und dann steht dieser Google-Mensch oben auf der Bühne und spricht mit einer Beiläufigkeit über Dinge, die die Systemhäuser, die unten sitzen, überhaupt nicht fassen können und eigentlich permanent in Frage stellen und sagen, das will die Welt nicht und die Welt braucht das nicht. Und der steht da oben, sagt, machen wir längst. Wir haben da folgende Meinungen dazu und wir machen da folgendes Geschäft. Und dann fand ich es total interessant. Dann macht der auf die AutoCAD-App, macht er auf über in dieser komischen Halle, die kein richtiges WLAN hatte, wo die Bandbreiten ja eher so ein bisschen bescheiden waren, macht der AutoCAD auf und dann bauen sich da die Bilder auf und gar nicht so langsam. Mhm. Und dann sagt er, das ist nichts, das ist AutoCAD. Das kaufen ganz viele Leute aus der Cloud. Das kommt hier gerade, das ist nicht bei mir auf dem Rechner. Dies ist ein Chromebook. nichts drin mit Festplatte und so. Ja. Keine Programme installiert. Und da saßen alle und schauen ihn an wie Auto. Und ich so, das ist ja, das, und mit einer, wo der auch gesagt hat, wie groß Google eigentlich ist, wie groß der Festplattenbedarf bei Google ist. Da gibt's so ein Rechenzentrum. Jeden Monat oder jede Woche schrotten die um die 3000 Festplatten. Die gehen einfach mal kaputt und das ist so der ganz natürliche, das ist gar nichts Besonderes. So ist der ganz natürliche Verschleiß bei einer Festplatte, wo die Defektraten ganz gering sind. Mhm. Und das ist so die, weißt du, an was mich der erinnert hat? An Präsentationen von Microsoft von vor 20 Jahren. Mhm. Da waren die Microsoft-Präsentationen auch so. Da war Microsoft so ganz toll, jeder musste das haben und die waren so ganz anders und fand ich wirklich stark. Mhm. Fand ich echt stark. Und dann überlegst du mal, okay, wie ist denn meine Rolle als Systemhaus und als Distributor in dieser Landschaft?
Wird der in München auch nochmal auf?
Dann? Ja.
Mhm. Das ist ja nächste Woche, da schaue ich dann doch.
Nächste Woche Donnerstag. Also das ist, das war schon richtig gut.
Sehr gut.
Genau.
Lassen wir nicht einen NDA unterschreiben, Andreas?
Ja, aber für andere Geräte.
Ah ja, stimmt.
Für so ein Gerät, über das man nicht reden darf.
Ah ja. Also Chromebooks.
Nein, Chromebooks ist. Hast du im Kopf die Verkaufszahlen von Chromebooks in den USA? Da war ja völlig von
Software. Die waren gigantisch.
Dann zeigt der, was sind die bestverkauften Notebooks bei Amazon?
In USA.
In USA.
Ja.
Das waren, ich glaube, unter den Top 10 waren 6 Chromebooks. Davon Platz 1 bis 3 Acer, Platz 4 ein Chromebook von Samsung. Und dann kam irgendwas anderes.
Habe ich auch gesehen. Da habe ich aber noch einen Hintergrundbeitrag drüber gelesen, dass das ziemlich stark gepusht ist. Also da kannst du nicht direkt was daraus ableiten. Es gibt Zahlen von der Marktforscher, von IDC, demnach der Anteil der Chromebooks unter 1% ist.
Wo? Oh.
Im Gesamtverkauf. Also
weltweit?
Weltweit, ja. Mhm. Also das ist nichts.
Nichts nee, wirklich. Das ist also weltweit ist nichts, aber die Amazon-Topseller fand ich schon echt gut. Ich weiß nicht, wie es zustande
kommt.
Aber das fand ich schon echt interessant.
Und dann bist du ja da gleich mit dabei, aber da kannst du noch nicht davon ableiten, dass das jetzt.
Was die absolut verkaufte Stückzahl über einen Zeitraum ist oder so. Ja, nee, das stimmt. Genau, aber ich fand das fand ich schon bezeichnend.
Ja, mal schauen.
Hätte ich so nie gedacht.
Ich glaube da nicht so recht dran, ehrlich gesagt. Und für mich ist das so ein bisschen das Thema Netbook 2.
Du, das Thema Netbook hat das Thema Notebook so massiv aufgemischt für eine Zeit, bevor es wieder weg war vom Fenster.
Ja.
Das war jetzt so ein heißt das so?
Ja.
Technologie.
Transformation. Oder was meinst du?
Nee, so eine Übergangstechnologie. Durchgang, Transition.
Ach, bleibt doch bei Übergangstechnologie.
Übergangstechnologie. Und das hat die, und Netbook hat den IT-Markt, und auch die Distribution ja massiv gewandelt.
Ja, gut,
einfach aufgrund der Preispunkte und der niedrigen Bestellwerte.
Ja, man hat Geräte, die im Prinzip auch nichts konnten
und man
der Meinung war, das würde alles völlig ausreichen, weil man alles aus dem Browser heraus macht. Und hat sich aber auch nicht so bewahrheitet.
Ja, aber
doch, das hat sich schon bewahrheitet, Christian. Die Netbooks wurden abgelöst, habe ich neulich gelernt, von den Smartphones. Ein bisschen von den Tablets, aber im großen Stil von den Smartphones.
Ja, ich weiß nicht.
Ja.
Ich warne davor, Christian, zu sagen, ja, das ist so ein bisschen die Technologie, die hatten wir schon mal und da hat sich gezeigt, dass das langfristig nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass man so etwas auf die Zukunft anwenden kann, weil die Rahmenbedingungen ändern sich ja permanent. Nimm mal den Newton zum Beispiel, der Klassiker von Apple, sozusagen das Ur-Tablet, war damals einfach zu früh. Wow. Es war ein Flop, weil die Zeit noch nicht reif war. Die Zeit verändert sich. Das ganze Cloud-Thematik, as a Service und so weiter und so fort, entwickelt sich jetzt. Und da ist dann tatsächlich halt die Frage, ob wir halt solche Hochleistungsrechner im Office oder auch in verschiedenen anderen Privatanwendungen, ob wir die noch brauchen. Ob da nicht ein Chromebook, ob das jetzt Chromebook heißt oder wie auch immer, ob so etwas nicht ausreicht. Und
aber diese Frage, die ist doch im Prinzip meiner Meinung nach längst beantwortet. Es gab doch mal eine Phase, in der alle Welt propagiert hat, die Zukunft liegt im Thema Thin Clients, ja, indem man den Leuten im Büro nur noch ein dummes Terminal im Prinzip hingestellt hat, so kleine Kisten, ihr kennt dann die noch von Eagle und SSX und wie sie alle hießen, Weiß,
ja.
Und die fette Maschine im Keller unten stand.
Ja,
ja, aber jetzt steht diese fette Maschine irgendwo in einem Rechenzentrum und da läuft das Zeug drauf. Aber das Thema Thin Clients hat sich irgendwie
nicht
wirklich durchgesetzt. Nein,
das stimmt. Das
also es gibt Marktanteile. Nein,
Obacht, was dann interessant ist tatsächlich, das Thema Thin Client beziehungsweise das Thema Desktop-Virtualisierung gewinnt extrem an Fahrt. Es sind extrem viele Projekte tatsächlich unterwegs und der tatsächliche Problempunkt beim Thema Desktop-Virtualisierung liegt in den Kosten, die du in der Infrastruktur hast und da im Storage. Mhm. Dieses Thema ist, da gibt es verschiedene Lösungsansätze, durchgängig zufriedenstellend gelöst ist es noch nicht. Wenn das gelöst ist und der Storage nicht mehr so teuer ist, das ist das, was die Unternehmen abhält, dann wird in großem Stil Desktop virtualisiert. Das findet tatsächlich statt. Ich habe in den letzten Monaten erheblich viel Projekte draußen gesehen. Ich habe über einige schon geschrieben. Also da geht richtig der Punk ab. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und was du über Netbooks sagst, ist schon richtig. Netbooks gibt's schlagartig nicht mehr. Die haben ja schlagartig aufgehört zu existieren. Ja. Aber das Thema Netbook war für einen Moment ein gigantischer Erfolg und hat meines Erachtens den Markt vorbereitet für so Dinge wie massiven Preisverfall bei Notebooks, über das Thema Chromebook zu denken, den Erfolg von Smartphones und auch den Markterfolg von Tablets. Ich glaube, ohne diesen Zwischenschritt Netbook wäre das so überhaupt nicht passiert. Das Netbook hat plötzlich dafür gesorgt, dass sämtliches, was wir über Notebooks und über PCs gedacht haben, plötzlich weich geworden ist. Mhm. Ja, warum will ich so eine blöde Kiste, die nichts kann? Ja, Millionen wollten das.
Mhm. Also der Michael Schickran, der hat uns hier nochmal wieder ein bisschen was geschrieben. Er hat gesagt, er bezieht sich dort auf Marktforschung, und er sagt, dass im Jahr 2013, also letztes Jahr, 2,1 Millionen Chromebooks weltweit verkauft worden sind, das ist wirklich nichts. Die meisten gehen nach USA. Und es wird starkes Wachstum für die nächsten Jahre erwartet, bis 2019 28% per anno, sollen in 5 Jahren bereits 11 Millionen Laptops mit Chrome OS verkauft werden, was jetzt ja auch nicht dramatisch viel wäre.
Nee, ne? Also ist nicht dramatisch. Nein, aber so geht's doch los. Und die Notebook-Hersteller haben ja gedacht, sie haben mit dem, was es noch bis vor kurzem, sie haben mit dem, was geboten ist, den Markt perfekt im Griff.
Also das ist ich doch denke, das es wird ein Stück weit davon abhängig sein, wie tatsächlich dieses Cloud-Geschäft vorankommt. Also wenn sich das so weiterentwickelt, besteht sicherlich kaum noch die Notwendigkeit, fette Maschinen auf seinen Schreibtisch draufzustellen, die dann mit 5% Auslastung vor sich hinwerkeln, nur unnötig Strom fressen und ansonsten nichts zu tun haben. Völlig richtig. Ja. Also wahrscheinlich geht es ein Stück weit damit Hand in Hand.
Es ist halt auch eine Frage der Bandbreiten.
Auch eine Frage der Bandbreite.
Es ist eine Frage der Bandbreite, wenn ich
Frage wenn der ich Verfügbarkeit überall, von
wenn ich überall so arbeiten kann, wie wenn ich eine Festplatte
da schaut es in Deutschland hab. Halt noch ganz schlecht aus, ehrlich gesagt. Mhm.
Ich
bin mit dem Kollegen von München so nach bitter. Hannover gefahren und wir sind dann nicht über die, was ist denn das, die A9 hochgefahren.
Sondern über den Osten.
Sondern über den Osten, also Nürnberg abgebogen und dann Richtung Leipzig dort oben lang, Magdeburg. Du glaubst ja nicht, dass du mal 2 Minuten konstant Netzverbindung da hast.
Da ist es grauenhaft.
Also entlang einer Autobahn.
Und du hast es ja noch nicht mal im Zug. Wir sind mit dem Zug gefahren.
Funktioniert einfach.
Grauenhaft. Ja, ständig Netzabriss. Also, und das, mir kommt es so vor, als wäre das schon mal besser gewesen.
Ich weiß nicht, ob es schon mal besser gewesen ist, aber ich habe da einfach überhaupt kein Verständnis dafür. Ich habe letztens gelesen über Island. Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt, oder?
Nee.
In Island kannst du in die letzte Bucht gehen, zum letzten Kiosk. Da hat er eine 100-Mbit-Leitung liegen. Mhm. Weil die Isländer sich sagen, das Einzige, was wir haben keine Rohstoffe, nichts, ist hier oben drin,
mhm.
Köpfchen. Also wäre es mal ganz gescheit, wenn wir uns alle miteinander gut vernetzen. Alle anderen skandinavischen Länder genauso, die Schweden, Dänen, Norwegen.
Ja, die Österreicher haben das doch.
Die Österreicher riesige haben das Landflächen doch auch. Haben. Der Kollege Weiler, ihr kennt ihn,
ja.
Der ein kleines Ferienhäuschen hat in Schweden, mitten in der Pampa. Also wenn du auf Google Maps mal reinzoomst, da ist nur Wald und dann kommt Armins Hütte irgendwo. Der hatte unlängst Bagger vorm Haus. Und hat gefragt, was machen Sie hier?
Glasfaser legen.
Haben die im Glasfaser
gelegt? Nein.
Die haben im Glasfaser gelegt.
Sensationell.
Und hier musst du am Land kämpfen. Kaff irgendwie 30 Kilometer weg, ne? Aber da wird ein Haus hingestellt, dann ist es selbstverständlich, dass da Glasfaser hingelegt wird.
Ist auch richtig so.
Das ist mal eine Ansage.
Das ist auch richtig, so soll das sein. So sollte es, in Österreich ist es auch so, hier nicht.
Das ist
erstaunlich, oder?
Das ist irgendwie.
Sobald man München verlässt, wird das so bitter für die nächsten 200 Kilometer.
Es ist echt total absurd irgendwie. Lass uns mal einen Blick in den Bereich E-Commerce und Retail werfen.
Mhm.
Da ist ja auch ein bisschen was angelaufen. Ex-Media-Marktchef muss ins Gefängnis. Gut, das ist jetzt ein alter Hut mit Freilauf. M-Store fand ich ein bisschen verwunderlich.
Der M-Store hat mich schockiert.
Die sind sozusagen in die
geordnete Insolvenz
gegangen. Ne? Für die war das so ziemlich der einzige, oder das Management sah darin den einzigen Ausweg, um wieder Ordnung in ihr weitläufiges Firmengeflecht zu bringen, das wohl so kompliziert ist und es so viel Mischmasch gibt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir mal in die Insolvenz gehen, um wieder alles neu zu ordnen.
Sie vermeiden ja den Ausdruck Insolvenz.
Ja.
Die benutzen einen anderen.
Zahlungsunfähigkeit.
Nee. Wie? Das heißt noch irgendwie anders. Es gibt
einen Fachausdruck dafür.
Es gibt einen Fachausdruck
dafür. Es ist aber
Insolvenz. Geordnete Insolvenz?
Ja.
Heißt das nicht so?
Nee. Aber egal, letzten Endes haben sie erhebliche
finanzielle Eigenverwaltungsverfahren.
Genau. Ja. Erhebliche finanzielle Probleme und es gab dann auch wohl einen konkreten Auslöser dafür, dass sie halt irgendwie so eine Rabattaktion, dass die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, also und die dann halt in diese starke Bedrängnis gebracht hat, akut. Wobei das sicherlich dann sozusagen nicht der Grund war, sondern der Auslöser. Zeigt aber auch, wie sensibel dieser ganze Bereich ist. Der kleinste Fehler, den du machst und schon hängst du am Fliegenfänger. Ne? Mhm. Also zunächst hatte ich auch gedacht, ich war auch total überrascht. Zuerst hatte mir jemand gesagt, ja, da in Hamburg ein Apple-Händler pleite gemacht. Und ich habe gedacht, wie Apple und pleite, wie passt das denn zusammen? Ne?
Ja, stimmt.
Ist ja auch interessant, Apple verdient sich dumm und dusselig und die Vertriebspartner machen einen kleinen Fehler und zack, ne, ja, sind sie schon an der Existenzbedrohung.
Das stimmt.
Also wenn es Apple gut geht, muss es den Vertriebspartnern noch lange nicht gut gehen. Ist ein altbekanntes Phänomen. Mhm. Zeigt aber hier auch im besonderen Fall, ja, wie fragil die ganzen Gebilde heutzutage sind. Also auch gerade du machst eine Aktion, hast die vielleicht nicht komplett überrissen, vielleicht nicht bis zum Ende hindurch geplant und zack, schon läufst du Gefahr, dass dir das den Genick bricht, dir das Genick bricht. Das, mhm, heißt, heute, du kannst dir eigentlich keine großen Schnitzer mehr erlauben. Nee. Ne? Sonst läufst du sofort Gefahr, Leib und Leben zu lassen.
Ja, und du musst, mhm, vor allen Dingen halt auch, was Finanzen etc. anbelangt, extrem professionell unterwegs,
ja,
sein.
Ja, natürlich, absolut. Ich meine,
früher, ja, gab es da einen, der saß mit der Klatte, hat in die Registrierkasse reingeschaut, wie viele Scheine drin sind.
Passt.
Ne? Das ist aber lange her. Ne?
Das ist aber, ja, lange, klar, her. Es ist lange her, ist jetzt auch ein bisschen flapsig, aber da hat sich viel getan, was Professionalisierung im Handel anbelangt, gerade im IT-Handel. Ja. Wie stark das doch aufgeholt hat, dass ich denke, insbesondere im Systemhausbereich ist das sehr stark zu beobachten. Diejenigen, die dann wirklich mal gesagt haben, wir ziehen das jetzt mal richtig auf, das Geschäft richtig professionell, da ist dann eine Bechtle und eine Cancom und eine, ja, nachgelagert vielleicht eine Allgeier etc., Comparex, die sind dann richtig groß geworden, weil sie wirklich richtig professionell gemacht haben. Ja. Kontrolle, also die Unternehmensstrukturen so abgebildet haben, dort auch eben in andere Handelssegmente reingeschaut haben, die das schon viel länger praktiziert haben.
Ja, wobei eins möchte ich nur mal eben dazu sagen, weil du jetzt, ja, die großen Firmen genannt hast, ja, Christian. Ich glaube, dass auch kleine Firmen durchaus absolut professionell geführt, ja, werden, ja, hier in Deutschland, die halt eben einen anderen Approach haben, die vielleicht auch, sagen wir mal, von der Kapitalausstattung anders positioniert sind, mhm, trotzdem aber absolut professionell, ja, geführt sind. Also du kannst dir heute ja gar nicht mehr erlauben, so ein Unternehmen nicht professionell zu führen, weil du dann auf absehbare Zeit einfach nicht mehr am Markt aktiv sein wirst.
Ne? Ich glaube, Amstore gehört nicht zu denen, die professionell geführt und gemanagt sind.
Das weiß ich nicht.
Also das, was die Freunde erzählt haben zu dieser Insolvenz, mhm, oder drohenden Zahlungsunfähigkeit, ist in sich so komplett chaotisch und unstimmig und merkwürdig. Das ist zu schnell gewachsen, nie konsolidiert, immer mehr haben wollen, ohne drüber nachzudenken. Warum mache ich im Apple-Geschäft, was im weitestgehenden Verteilmarkt ist immer noch, warum mache ich aggressive Rabattaktionen, die nach hinten losgehen können? Keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, wie sowas geht, hm, und warum sowas nötig ist. Hm. Dann hatte ich einen Auftritt gesehen hier von Martin Denker. Das ist ja der eine der beiden Gründer, das eine Willmann, das andere Denker. Ja. Auf einer Systemhauskonferenz, der war so großkotzig. Und dann sagt er, ja, also mit Apple-Margen kann man ja kein Geld verdienen. Okay, alles klar, bis dahin völlig d'accord. Deswegen haben wir uns überlegt, ein Geschäftsmodell, wie man mit Services und mit dem Ganzen drumherum richtig gut Geld verdienen kann. Okay, dann kommt 4 Wochen später oder 6 Wochen später diese Meldung, die so, ja, irgendwie hat es aber nicht so richtig funktioniert und so richtig überraschend ist das dann doch, kann das doch auch nicht gewesen sein. Also das ist meines Erachtens, also ich bin wirklich versucht zu sagen, Unvermögen und Gier gepaart. Mhm. Weiß ich nicht, bin ich zu weit außen vor, aber das, also ich finde das so völlig krass, dieses Missverhältnis zwischen einerseits öffentlichem Auftritt und dem, was dann passiert und was man drüber kommuniziert, sagen wir, irgendwie stimmt da, nee, hinten glaub, und vorne nicht.
Ich glaube, Damian hat es da sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, also wenn du Apple-Händler bist und da heute vor so einer Situation stehst, dann musst du ja krass was falsch gemacht haben, weil,
ja, sehe ich auch so.
Ich meine, Apple als Hersteller drin zu haben und dessen Produkte zu verkaufen, da kannst du ja ehrlich im Moment nicht viel falsch machen.
Naja, das Problem bei den Apple-Geschichten
ist... Also Blackberry-Händler würde ich jetzt verstehen. Ja.
Na, da kannst du nicht viel falsch machen, weil du der Letzte bist. Aber bei den Apple, das Problem bei Apple ist, sind halt diese absolut beschissenen Margen, die Apple dir gibt. Das ist echt nix. Und sie erwarten,
ja, wobei ich
und
gelesen sie erwarten hab, dass massiv die, Volumen. Wobei ich gelesen habe, ich habe es aber noch nicht bestätigt bekommen, dass die ja über die Laufzeit der Produkte die Margen besser werden. Also die hätten am Anfang jetzt bei dem neuen iPhone-Generation, was im Moment am Start ist, sind am Anfang die Margen recht knapp. Und die würden dann aber, bevor der nächste Generationswechsel dann kommt,
ja, da
würden die dann ein bisschen ansteigen.
Bisschen ja. Besser, aber das weiß das nicht raus.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also du
aber musst ich schon denke allein, ja gut, dieses ganze Zubehörgeschäft, was du da natürlich noch hast,
das muss doch gehen einiges, und Software und da gibt's doch, dieses ganze Ökosystem ist doch sehr attraktiv, ja. Wenn du es spielst und wenn du es richtig spielst.
Wenn du es richtig spielst, aber das ist letztlich ja auch nicht anders als irgendwo. Ich meine, auch da hast du in der Regel mit dem Windows-PC hast du aber da nichts mehr verdient. Du musst ja auch sehen, was kannst du da noch on top machen. Sicher. Und da ist ein Apple-Händler wahrscheinlich auch nicht viel anders dran. Das stimmt schon. Aber zumindest kannst du dir relativ sicher sein, dass es Nachfrage nach diesen Produkten gibt.
Die Nachfrage ist definitiv nicht das Problem.
Das ist ja schon mal was. Ja. Naja, gut.
Und du hast sehr lange Nachfrage. Du hast sehr richtig kalkulierbare Produktzyklen. Ja. Die sind ja ewig lang.
Ja,
ja, die Kunst besteht dann halt wie bei jedem stationären Händler dann darin, dass diese Nachfrage dann bei dir im Laden dann auch
stattfindet
und da wissen wir ja, dass das nicht immer so der Fall ist.
Ja, das muss man halt hinkriegen.
Das ist die Kunst. Das ist aber eine große Kunst.
Das ist die Kunst.
Schwere Kunst, ja. Genau.
Ich hatte nicht damals Aribald Horlitz erzählt, als doch aufkam, dass in München der Apple Store eröffnet wird am Marienplatz, in der Nähe des Marienplatz. Und er hatte doch kurze Zeit davor im Tal seinen Graveshop aufgemacht. Da hat auch er gesagt, nee, er findet es super, dass die dort sind. Weil er davon ausgeht, dass bei ihm.
Da bleiben bei ihm welche hängen.
Bei ihm auch welche sozusagen hängen bleiben. Ne? Also ich war zwischenzeitlich zweimal wieder drin beim Gravis. Mhm. Da war ich ehrlich gesagt tote Hose.
Ja.
Beim Gravis. Wie ist denn beim M-Store? Der ist doch am Sendlinger Tor. Der ist auch nicht ganz weit weg.
Da war ich noch nie drin. Keine Ahnung.
Kann ich dir nicht sagen. Schon.
Also jedenfalls war es nicht so, dass da eine Schlange raus wäre, sich gebildet hätte.
Tja.
Amazon wollte ich nur noch kurz einschieben, weil da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über das Thema, wie nennt man das?
Showrooming.
Showrooming, genau, wo du also mit einer App reingehst und dann den Preis eintippst oder das Produkt, ERN-Code, wie auch immer, und dann spuckt dir der aus, was bei Amazon kostet und kannst du dann auch gleich bestellen. Da haben ja einige Händler waren da doch ein bisschen sauer und haben da teilweise dann diese EAN-Codes überklebt, aus Angst davor, dass Leute das dann abfotografieren.
Mhm. Sensationell.
Sensationelle Idee. Jedenfalls hat Amazon dann natürlich sein Produkt auch weiterentwickelt und die nächste Generation dieser App heißt Amazon Flow. Und Amazon Flow ist jetzt mittlerweile in der Lage, dass es völlig ausreicht, dieses Produkt abzufotografieren, und ein intelligenter Algorithmus im Hintergrund erkennt dann, was es für ein Produkt ist und schlägt sie dann gleich vor. Scheiß auf den Barcode, scheiß auf die EAN-Nummer. Ein Foto reicht und wir sagen dir, was es ist. Was ich gehört habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher, sind da zum Teil sogar Manical Turkeys am Start.
Ach, das war ja früher immer schon dieses Gerücht.
Ja,
wer ist da am Start?
Mechanical Turkeys.
Aber jetzt muss man sich darunter vorstellen.
Man billigst Arbeitskräfte in asiatischen Ländern.
Die sich die Bilder anschauen
und dann tatsächlich raussuchen, was es für. Echt? Also nicht vollautomatisiert.
Das gab's doch früher schon, so einen Vorläufer dazu. Also das Fotografieren ging doch schon länger, oder nicht?
Ich weiß nicht. Du kannst bei Amazon jedenfalls für bestimmte Zwecke, die du brauchst, sogenannte Mechanical Turkeys buchen.
Ja, naja, genau.
Du sagen, du hast jetzt mal irgendwie 3000 Fragebögen am Start, irgendwie kriegen wir die nicht eingescannt aus irgendwelchen Gründen, die müssen jetzt...
Das ist so ähnlich wie die Jungs, die früher für die CDs immer das Telefonbuch abgetippt haben.
Ah ja, genau, so, ja. Genau, das waren die Vorläufer der Mechanical Turkeys.
Ah ja.
Richtig, ja.
Aha.
Details sind noch rausgekommen zur Beteiligung von EP an notebooksbilliger.de. Dort hatte ja damals, als die Geschichte gelaufen ist, Arndt von Wedemeyer relativ wenig dazu gesagt. Jetzt gab es nach den ersten Geschäftszahlen, die veröffentlicht wurden, und den ersten Einsichten ein bisschen mehr Einblick. Demnach 2012 sind die eingestiegen und man hatte ja da wirklich relativ wenig drüber erfahren, wie das ist. So, jetzt kam raus, dass die Beteiligungshöhe 20 bei etwa, die Verbundgruppe ist mit mehr als 25% dran beteiligt. So. Und dadurch konnten die in etwa ausrechnen, was so ein Notebook billiger wert ist und kam dann, glaube ich, irgendwie auf 150 Millionen. Ne?
Okay.
Also über 150 Millionen Euro sind die wert. Kann man nachlesen, gibt es einen schönen Beitrag, den der Matthias Helder geschrieben hat, sehr analytisch und mal die Zahlen zusammengeklaubt hat. Und wer sich dafür interessiert, sei es empfohlen, haben wir dann natürlich auch in den Shownotes drin. So, jetzt mal den Themenplan wieder aufrufen. Was haben wir noch drin stehen? PC-Spezialist, kann da jemand was von euch dazu sagen? Neuer Mitgliedertypus? Auch nicht, da habt ihr auch nicht euch eingelesen. Ich auch
nicht. Nee, nicht wirklich.
Muss ich mir mal nochmal anschauen. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Konzept. Interessant fand ich noch tatsächlich die Nachricht, und da habe ich echt gedacht, ich falle vom Glauben ab. Nordrhein-Westfalen plant tatsächlich ein Maßnahmenpaket gegen Kurierdienste. Und zwar angetrieben durch die stationären Händler in der Innenstadt, die es den Kurierdiensten erschweren will bei der Zustellung von Paketen.
Interessant.
Und wie jetzt? Ja, die wollen die ausbremsen.
Ja, und wenn so ein Laden was geliefert bekommt, wie machen die das dann?
Das gilt nicht, genau. Das ist dann so ein Priority Service, wie immer man das auch nennen mag. Aber jedenfalls hat natürlich der Bundesverband des Deutschen Versandhandels und auch der BVH, gehen jetzt natürlich auf die Barrikaden und sagen, es geht überhaupt nicht. Also irgendwie die Grünen dort haben vorgeschlagen, man sollte doch die ganzen Pakete irgendwie sammeln an einem gemeinsamen Ort und dann sollen die Leute sich das selber abholen.
Das passiert ja bei der Post ganz gerne.
Das passiert ja ganz gerne.
Das gibt's.
Also
ach, das ist doch
völlig, völlig absurd. Völlig absurd.
Habt ihr gewusst, warum so viele größere Märkte und so Geschäfte wie Aldi in mittleren und kleinen Städten irgendwo draußen auf der grünen Wiese sind? Weil die Geschäftsinhaber, ich kenne einen Fall aus Freyung, weil die Geschäftsinhaber in der Innenstadt sich dafür stark gemacht haben, wir wollen den Aldi nicht bei uns in der Innenstadt haben.
Ja.
Hat dazu geführt, dass dann Aldi und Co.
Dafür hat man Gewerbegebiete ausgewiesen.
Extra. Auf ein Gewerbegebiet angesiedelt werden und die Innenstadt dadurch komplett verödet, weil die Leute ja überhaupt nicht doof sind und natürlich dann auf die Wiese fahren und nicht mehr zu den klassischen Geschäften in der Innenstadt. Ja. Das heißt, die Innenstadtlobbys haben sich damit komplett das Geschäft abgegraben und dafür gesorgt, dass die Innenstädte unattraktiv werden. Mhm. Absolut interessante Entwicklung. Mhm. Und in Freyung, das ist so eine kleine Gemeinde im Bayerischen Wald, kann man das sehen. Da ist in der Innenstadt nichts los. Es gibt Leerstand, weil dann die Geschäfte irgendwann pleite gehen und so ein Stück weiter, das ist noch nicht mal ganz weit draußen, ist das blühende Leben. Parkplatz voll, alle Läden voll, geht die Post ab. Mhm. Komplett wahnsinnig. Und das klingt nach genauso einem Schwachsinn.
Ja, also hier steht, da gibt es eine offizielle Pressemitteilung dazu, der Versuch der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die Zustellung von Waren zu erschweren, die online bestellt werden, stößt auf heftige Kritik beim Handel und in der Transportwirtschaft. Die Vorschläge der nordrhein-westfälischen Landesregierung zielen in die falsche Richtung. So Gunnar Uldahl, Präsident des BIEK, das sind diese Versandhändler. Mhm. Die Landesregierung verkennt, dass durch die Paketzustellung im Online-Versand eine Vielzahl individueller Einkäufe abgewickelt wird, die ansonsten zu einer Erhöhung des Individualverkehrs führen würden.
Ja, die Argumentation ist aber auch sensationell,
auch
oder?
Auch der Vorschlag der schleswig-holsteinischen Grünen Partei, Online-Pakete zu bündeln und von den Verbrauchern selbst abholen zu lassen, führt in die falsche Richtung. Dazu verweist Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des BVH, auf den Wandel der Verbrauchererwartung. Eine schnelle und sichere Lieferung bis an die Haustür gehört heute für die meisten Haushalte zur Normalität. Der Versuch der Politik, Verbrauchergewohnheiten zu ändern, indem sie auf bequeme häusliche Zustellung verzichten sollten, ist nicht mehr zeitgemäß. So.
Das muss ich an der Geschichte gerade mal einflechten. Eine sehr interessante Sache, die ein Händler aus Aachen mir letzte Woche auf dem Acer Kickoff erzählt hat. Der hat ein Abo eingeführt für seine Kunden. Die können bei dem abschließenden Vertrag, das kostet irgendwie 90 Euro im Jahr, damit haben die immer Zugriff auf seine technischen Ressourcen und also so eine Art Garantieverlängerung. Und dann sagt er, die Leute haben das abgeschlossen und zwar richtig in Masse, nachdem er gesagt hat, er macht für sie einen Paketabholdienst. Das heißt, die hinterlegen dann ihre Adresse bei ihm und bei der Post. die Pakete für die Leute werden zu ihm zugestellt, er sammelt das und die holen es bei ihm ab. Mhm. Sagt er, sensationell, die Leute machen das, die Leute kommen in den Laden, die Leute kaufen dann auch gern mal was bei mir.
Tatsächlich.
Auch wenn's, ja. Und er sagt, also das ist richtig sensationell und sie zahlen ihm auch was für diese Dienstleistung.
Es gibt übrigens
gerade ein ganz, ganz tolles Konzept. Heißen, ne? Oh, ich nehme
Rosinenschnecke gibt's auch.
Ich würde eine Quark.
Jetzt habe ich es natürlich falsch rum aufgemacht. Dann nehme ich die Rosinenschnecke von oben. Oder also du bestehst auf die Rosinenschnecke,
nein.
Damian?
Nein, nein.
Die ist übrigens aus einer Bäckerei mit einem durchaus bekannten Namen in München. Nämlich Kronawitter, sagt dem.
Ach, Kronawitter. Selbstverständlich, der Oberbürgermeister höchstpersönlich.
Genau, und der wohnt ja in meiner Gegend.
Dankeschön.
Und der Bruder, glaube ich, auch. Und dem Bruder gehört, glaube ich, die Bäckerei.
Ach so. Ach,
echt? Und die gibt's heute immer
noch. Lebt der Kronawitter? Wie alt ist denn der?
Ziemlich alt.
Schon, oder?
Ja.
Was sein Nachfolger, der Ude, ist ja auch schon ziemlich alt.
Ja. Aber die Bäckerei gibt's dort schon seit langem. Und es ist wirklich so eine richtig handwerklich geführte Bäckerei.
Also wird noch selbst gebacken.
Da wird richtig selbst gebacken und gibt Spezialitäten und so weiter. Die Riesenschlangen immer im Laden.
Ja, das ist ein gutes Zeichen.
Ja.
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 Ja. So, dann schauen wir mal. Blick nach Japan können wir uns, glaube ich, fast sparen. Mit, ja, obwohl Sony steigt aus dem PC-Geschäft aus, ist vielleicht nicht ganz so uninteressant. Ist halt einer derjenigen, die auch gesagt haben, das rentiert sich nicht mehr so für uns und das war ihr Geschäft. Ja, schade eigentlich, waren immer nette Produkte, fand ich. Und Sony auch einer der wenigen, die noch immer versucht haben, da irgendwie was Besonderes zu bieten. Ne? Mhm. So ein bisschen Mehrwert, aber scheint wohl auch nicht mehr.
Also ich glaube aber, es geht zurück bei den normalen, auch bei den normalen PCs. Mhm. Wieder dazu, den Kunden was Besonderes zu bieten und nicht mehr nur billigen Plastikschrott. Also das sieht man bei so PCs, die neu eingeführt werden oder neu vorgestellt werden. Siehst du immer öfter. Mit Alu, also alles, was sich so ein bisschen
in die Apple-Richtung
Notebooks. Mhm. Notebook. Ja, gut, bei Desktop-PCs nicht unbedingt, wobei der Desktop-Markt ja letztes Jahr gewachsen ist im vierten Quartal und zwar gar nicht so wenig. Also Desktop ist ein interessantes Marktsegment, was wirklich nicht tot ist. Mhm. Auch interessant, hätte man früher so auch nicht gedacht. Desktop,
Da gab es übrigens noch eine schöne Kolumne, ich packe den Link dann auch mal in die Shownotes mit rein, da steht drüber, it's a Sony, so what? Der beschäftigt sich ein Stück weit damit, welche Fehler Sony auch in der Vergangenheit gemacht hat, um nicht mehr die alte Stärke zu haben. Und tatsächlich kann man sich noch daran erinnern, früher hat man gesagt, it's a Sony und dann war das
It's a Sony
einfach. Ne? Dann wusstest du, was du kriegst. Geiles.
Macht's wie Sony.
Ja, genau. Ne? Und davon sind die ja mal abgerückt dann von dem Slogan. Weiß nicht, wie der dann anschließend hieß. Es steht in dem Artikel alles beschrieben, aber da zeigt er auch mal so die komplette Marketing- und Produktstrategie von Sony nochmal nach, was sie da alles für Fehler gemacht haben, ne? Und wie das da leider so dem Bach runtergegangen ist.
Ich stelle das andere auch mal dazu. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen über den Walkman. Ich glaube, das ist irgendein Jubiläum.
Ja.
Markteinführung Walkman. Das war ein richtig toller Artikel über den ersten Walkman, der ist von einem Designer geschrieben, wie das gemacht ist, nach Designkriterien, was damals State of the Art war, was damals gab und was nicht. Das richtig gut, wie dann Sony hergegangen ist und eine völlig neue Kategorie eingeführt hat, die es überhaupt nicht gab und die richtig viel bewirkt hat.
Mhm. Ja.
Ein toller Artikel, stelle ich auch mal dazu.
Macht es. Dann wollte ich mit euch nochmal kurz sprechen über ein Thema, da wollte ich mal wissen, wie ihr das so einschätzt. Also man spricht ja sehr viel in dieser Mobile- und Smartphone-Industrie davon, wie geht es dort eigentlich weiter? Was kommt dort als nächstes? Da ist einerseits viele sprechen davon, es wird intelligente Smartwatches geben. Viel Intelligenz wird ans Handgelenk sozusagen wandern. Andere sagen, es wird sich mehr in den Bereich Gesundheit und Fitness bewegen. Fitness-Tracker, Gesundheitstracker, Gesundheitssensoren. Wie seht ihr dann dieses Thema? Nutzt von euch jemand so etwas, so ein Tracker? Du bist ja ein Sportler. Nutzt du da irgendwie etwas? Zeichnest du auf, wo du langläufst, was du an Kalorien verbrauchst, wie weit du gelaufen bist, wie oft du läufst?
Ja und nein, muss ich dazu sagen. Also im Moment tue ich es nicht. Im Moment bin ich eher wieder ein gehe ich so einen Schritt zurück,
ja,
lauf einfach los. Ich habe zwar eine Uhr, aber dann drücke ich nicht mal auf die Stoppuhr und ich laufe nach Lust und Laune und so. Aber ich habe es eine ganze Weile tatsächlich halt so elektronisch unterstützt betrieben. Und es gibt ja da Möglichkeiten ohne Ende. Du kannst das dann anschließend am PC auswerten und so. Und das ist auch interessant. Ich finde das für ein zielgerichtetes Training, wenn du auf irgendetwas hin trainierst, finde ich das auch eine ganz gute Unterstützung. Es kostet aber auch eine Menge Zeit. Also zunächst kostet es natürlich auch ein bisschen Geld, dann kostet es aber auch eine Menge Zeit. Und es führt halt eben doch auch dazu, dass du dich sehr viel mit so Themen beschäftigt, mit dir selber beschäftigst. Und ich finde, es muss nicht unbedingt sein, sondern geh nach draußen, mach deinen Sport, hab Spaß und fertig ist. Ne? Also es, was anderes ist, wenn du Leistungssport machst und willst bei den Olympischen Spielen mitmachen, da ist es natürlich halt. Aber so.
Aber wenn du jetzt mal so in deine Timeline reinschaust, in Facebook, wie viele Ankündigungen da mittlerweile reinkommen, ja, Runtastic,
ja, das ist der
bin
Hammer.
Wieder 3,8 ja, ja. Kilometer gelaufen, die und die Zeit, 34 Höhenmeter dabei. Ja, es gibt halt wohl offensichtlich schon Bedürfnis der Leute,
ganz viel,
solche Dinge aufzuzeichnen und dann auch am besten noch zu sharen.
Ja, ja, das ist richtig. Also es ist schon eine ganze Weile dieser Trend und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen zunehmen. Und man merkt das ja auch an den Produkten, die angeboten werden. Es werden immer mehr. Es kommen ja auch neue Anbieter dazu. TomTom zum Beispiel ist mittlerweile nach Garmin ist schon lange drin, ist auch da eingestiegen in den Markt. Epson hat angekündigt, bringt eine Uhr, warten wir aber in Deutschland immer noch drauf. Auch kleinere Anbieter mit diesen Fitnessarmbändern.
Jawbone und ähnliches, ja.
Genau, und da ist offensichtlich ein Bedarf und eine Nachfrage da. Ja.
Finde ich schon ganz interessant, also was da auch an Funktionalitäten mit reinwandert. Einige dieser Fitness-Tracker messen ja auch, wie gut du schläfst, also wie dein Schlafrhythmus auch ist. Kriegst du dann noch mit aufgezeichnet. Die Technologien scheinen ja soweit am Start zu sein mit Bluetooth 4.0, was extrem stromsparend ist, also wo du dann auch nicht alle halbe Stunde sozusagen deinen Akku wechseln musst, sondern wo das auch ein bisschen länger hält. Es sind ja jetzt erste Screenshots aufgetaucht oder geleakt. Ob die wirklich alle stimmen, weiß man nicht, nachdem Apple angeblich ein sogenanntes Healthbook starten möchte. Und da sieht man hier mal die ganzen Rubriken, die dort gemessen werden. Und da finde ich schon ein paar ganz interessante Sachen dabei. Also Herzrate, okay, relativ einfach. Ja. Herzrate wird den ganzen Tag getrackt. Hydration, also wie viel Anteil Wasser du sozusagen in deinem Körper hast, was heute ja bestimmte Wagen ja heute schon messen können. Na, die können dir ja... Wie nennt man denn das? Also da gibt es so Gesundheitswagen, ich habe sogar selber eine, da musste ich barfuß draufstellen und dann
Körperfettanteil
etc. Ja, ganz genau darüber. Blutdruck, deine Aktivität, Ernährung, Blutzucker, Schlaf, Atem, Sauerstoffgehalt und Gewicht.
So, und da wird es dann nämlich jetzt interessant.
Ja.
Und zwar weniger in dem sportlichen Bereich als in dem medizinischen Bereich. Und da sind auch viele von den genannten Anbietern verfolgen eben auch diese Strategie. Und da denke ich, da ist wirklich, da spielt richtig die Musik dann drin in diesem medizinischen Beobachtungsbereich. Gerade auch was bei der älter werdenden Bevölkerung betrifft, gerade auch was das Thema betrifft, wir haben zu wenig Ärzte auf dem Land, ja, und dort dann diese Diagnose oder diese Aufzeichnungsverfahren verbunden dann noch mit einem sozusagen Remote-System, was bei deinem nächsten Hausarzt oder so dann installiert ist, das ist ein Entwicklungsschritt, der uns wirklich richtig weiterbringt, ja. Ein Beispiel mal aus meinem eigenen Leben. Ich hatte am Sonntag eine ganz blöde Situation. Ich hatte, bin morgens aufgestanden, habe nur einen Kaffee getrunken, habe nichts gegessen, kein Wasser getrunken und dann bin ich rausgegangen zum Trainieren, zum Laufen. Und weil es so gut lief, habe ich es mir richtig hart gegeben. Mhm. Richtig knüppelhart. Mhm. Und dann kam ich nach Hause, habe geduscht und habe mich sogar noch rasiert und so weiter und so fort. Und dann so eine halbe Stunde später ging es mir plötzlich gar nicht gut. Ne? Also Schwindel, ich musste mich auf den Teppich legen und es kam sogar Tatütata. Ne? Ich hatte voll den Kreislaufkollaps. Ne? In dieser Situation, ich meine, du liegst da und denkst, muss ich jetzt sterben? Ne? Deine Frau hockt neben dir, macht sich Sorgen. Meine Schwiegereltern waren auch zufälligerweise da. Die machen sich auch Sorgen, als nur weil ich so blöd war. Aber in so einer Situation natürlich dann, sagen wir mal, so ein Diagnosetool zu haben, was schon mal sagt, okay, Herzinfarkt ist es nicht, ne, sondern es ist irgendwie, das würde schon mal helfen.
Im besten Fall dich ja beim Laufen schon warnt und sagt, du, es reicht jetzt eigentlich.
Sehr gut, Christian, ja.
Weil dein Wasserstoff,
trink mal was.
Ja. Genau, weil du hast irgendwie nicht genügend Flüssigkeit gerade in dir und außerdem dein Blutzucker ist gerade...
Ja. So. Blutzucker war bei mir zum Beispiel ganz unten.
Ganz im Keller?
Ja, ja, genau.
Und dann könnte das Gerät ja schon piepen und sagen, hier,
das wäre
tu mal langsam, ja, ja, also schon vorbeugen.
Ja, richtig.
Also ich denke auch, dass das ein ganz interessanter Markt ist und Leute sich ja prinzipiell schon dafür interessieren, wie so ihre eigenen Werte sind. Ja, ansonsten gehst du ja, was weiß ich, alle naslang mal zum Arzt, wenn es irgendwie angesagt ist und lässt mal dein Blut untersuchen. Wie das im Einzelnen hier passieren soll, über welche Sensoriken, I don't know. Ich habe gelesen von Kopfhörern, die durchaus in der Lage sind, beim Laufen festzustellen, wie der Blutdruck ist und Herzfrequenzen etc. Das kann man wohl alles schon machen. Mhm. Andere Dinge wie Blutzucker stelle ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vor, weil ich nur so kenne, dass man eigentlich gestochen werden muss oder das Blut analysiert werden muss. Ja. Keine Ahnung, ob es da neue Sachen gibt. Interessanterweise hat Apple tatsächlich ein oder mehrere Stellen ausgeschrieben für Ärzte, also wo die ganz gezielt nach Leuten aus der Gesundheitsbranche gesucht haben.
Mhm. Aha.
Könnte in der Tat sein, dass das eins der großen nächsten Dinge wird. Mhm. Kann ich mir auch darüber
vorstellen.
Ich sehe auch, dass da enormes Potenzial ist. Und ich sehe dann schon die Schlagzeilen in 3 bis 4 Jahren, wenn die ganzen Versicherungen dann an die Daten rankommen.
Und deine Uhr stuft dich dann hoch.
Genau, und du dann einen ganz individuellen, für dich zugeschnittenen Versicherungsvertrag plötzlich auf dem Tisch liegen hast, in dem dann drin steht, bisschen zu viel Alkohol, bisschen zu wenig gelaufen die Woche.
Na? Und bisschen zu wenig Wasser, bisschen zu viel gelaufen die Woche.
Ja. Also da sehe das ist dann so die Schattenseite, die man da, denke ich, auch noch sich mit einkaufen wird bei dem Thema. Aber da darf man mal gespannt sein, was da noch so kommt. Gut, machen wir weiter im Fahrplan. Wir haben im Systemhausbereich noch ein paar Dinge, über die wir sprechen wollten. Auch auf der CeBIT war ein großer Auftritt der Telekom, der Deutschen Telekom, zum Thema, die Telekom würde ganz gerne wieder mit Systemhauspartnern zusammenarbeiten, an der Stück etwa 30, die man in den nächsten paar Jahren gewinnen möchte. Soweit ich es verstanden habe, geht es im Wesentlichen darum, dass die Telekom sagt, wir haben so eine geile Infrastruktur am Start und so Cloud-Kapazität hier, alles vorhanden. Wir kriegen das aber nicht so richtig in die mittelständischen Unternehmen rein. Da brauchen wir jetzt Partner dafür, die das für uns erledigen können. Und da suchen wir uns welche und sind, glaube ich, 5 oder 6 schon am Start, die sich da gleich genannt haben. Aber das Ziel ist, glaube ich, bis 18 oder 30 Stück sollen das werden. Und sogar die Distribution ist dort mit dabei. Und ich habe auf der CeBIT war der Matthias Lorz kurz getroffen. Da sagt er, jawohl, wir sind mit dabei.
Ja.
Also wie auch nicht anders zu erwarten, ist die also da gleich vorgeprescht und hat gesagt, ja klar, sind wir natürlich mit am Start. Was die Aufgaben da im Einzelnen sind, weiß ich aber auch nicht. Aber mal ganz interessant und den Channel-Chef von der Telekom, der wird im Übrigen auf dem Channel Sales Kongress der Channel Partner jetzt dann, glaube ich, nächste oder übernächste Woche auch da sein und mal drüber referieren. Bin immer ganz gespannt, was dabei rauskommt. Bechtle regelt Schick-Nachfolge. Sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Gerhard Schick.
Ist das jetzt endgültig so?
Ist wohl endgültig so.
Was man so endgültig nennt. In,
was man so endgültig in nennt.
Familie,
so.
Bei Familie Schicks.
Ja, ja, viele glaubten immer, dass er aus dem Geschäft raus ist, aber Damian hat ja da viele Geschichten auch erzählen können, dass der ja früh um 6 dann schon die E-Mails durchscannt.
Ja.
Und einmal noch vor dem allgemeinen Eröffnung des Betriebes die Geschäftsführer kurz anruft.
Das,
was da so ist, also
das kann
danach wie vor immer noch reinfunkt.
Er nennt das ja immer einen aktiven Aufsichtsrat. Wobei ich glaube, offiziell kann das ja nur an der, auf der Hauptversammlung dann beschlossen werden. Mhm. Und die ist, glaube ich, im bald jetzt April oder Mai.
Mhm. Ja.
Weil ich dachte, die wäre schon längst geregelt.
Mhm.
Ist denn der Schick? War der nicht letztes Jahr denn nicht? Ist der nicht letztes Jahr schon abgetreten?
Und der ist doch zurückgekommen.
Als Aufsichtsrat?
Dann Schick ist doch zurückgekommen.
Ja, ja.
Schick war doch abgetreten, dann hat er bei Cancom investiert und dann, um sich dann zu trennen und wieder zurückzukehren zu Bechtle. So war das doch. Ich glaube ja, oder? Oder täusche ich mich?
Kann gut sein, ja.
Denke ja.
Ja. Ja. Was ist denn eigentlich aus diesem Invest bei der Cancom geworden?
Ja, hat er wieder, hat er weitergehauen. Hat er kurze Zeit später beendet. Mit gutem Gewinn natürlich.
Ja.
Ja. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht.
Und zusammen mit dem anderen Anker-Investor, der Cancom aus Regensburg.
Ja.
Wie hieß der noch? Hatten wir ja.
Naja, gut. Aber hätten sie es noch ein bisschen gehalten, hätten wir noch einen viel höheren Gewinn erzielen können. Ja,
was wollten die?
Die Cancom-Aktie, die ist ja auch gestiegen durch die Decke. Und Bechtle ist ja jetzt über 60 Euro. Die Aktie ist der Hammer. Also beide haben sich sehr gut entwickelt.
Mhm. Fritz und Marziol auch im Plus?
Ja, aber Fritz und Marziol, da in Deutschland ist was ein bisschen untergegangen ist, dass die erhebliche Schwierigkeiten in der Schweiz haben. Ich glaube, die
das war ein Riesenbestechungsskandal.
Ja, so ein Korruptionsskandal in der Schweiz. Ich glaube, die haben jetzt sogar ihre Aktivitäten in der Schweiz eingestellt oder die haben ich das
überhaupt
Unternehmen
nicht mitgekriegt.
Nee.
Das war ganz massiv. Ja, ja. Da mussten mehrere Leute gehen, das ist in höheren Behörden aufgepoppt.
Riesiger Skandal.
Also richtig groß.
War nicht nur Fritz und Marziol involviert, aber eben auch Fritz und Marziol. Ja. Also, die hatten da eine echte Baustelle. Und ich glaube, wie gesagt, jetzt gerade gelesen zu haben, dass sie da die Geschäfte, dass sie sich aus der Schweiz da zurückgezogen haben oder sich wieder ganz neu aufstellen haben, neu anfangen.
Ja.
Hm.
Okay. So, ich glaube, das war's aus dem schon.
Haben wir den Cancom schon vermeldet?
Cancom geht in die USA, das war eine interessante Meldung.
Ja.
Der letzte Channelcast ist zu lange her, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt.
Nee, haben das sich hatten
in,
wir damals
haben sich gesagt. In USA beteiligt an einem Cloud-Anbieter, beziehungsweise einem Systemhaus, was sich als Cloud-Anbieter positioniert.
Ja.
Und kurze Zeit später hat dann Bechtle ja bekannt gegeben, sie hätten in den USA auch eine Kooperation, sie haben zwar keinen übernommen, aber haben dann mit einem amerikanischen Systemhaus eine Kooperation. Also die beiden.
Habe ich mir dann auch gedacht.
Ja, das kann man ja nicht so stehen lassen.
Nee.
Ja. Das kann man so nicht stehen lassen, genau. Wir brauchen jetzt auch eine Botschaft an unsere Aktionäre.
So ist
Macht's
es.
Mal eine Kooperation da drüben, dass wir wenigstens was haben.
Ganz genau.
Ja, gut, was da im Einzelnen draus wird. Keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder die Gelegenheit, mit Klaus Weinmann über dieses Thema zu sprechen. Er ist ja sehr viel in den USA auch unterwegs, aber auch aus anderen Gründen. Und da kann er ja, denke ich, auch mal ein bisschen drüber erzählen, was er dort alles macht. Er hat ja eine ganz interessante Stelle geschaffen in seinem Unternehmen, einen sogenannten Trend Scout, der voll amtlich und vollzeitgemäß unterwegs ist auf der ganzen Welt und nach neuen Business-Trends sucht.
Mhm.
Finde ich interessant. Und der das dann auch aufbereitet und sagt, was bötet dieses Geschäft für ein Systemhaus an Chancen? Ist da irgendwie was machbar? Allein das finde ich schon eine sehr interessante Herangehensweise, weil Systemhäuser eigentlich eher so die reaktiven Partner sind, also darauf warten, was die IT-Industrie tut, ja, und was der Hersteller XY an neuen Produkten an den Start bringt, dann versucht man das irgendwie zu verkaufen. Aber Weinmann geht da jetzt einfach einen Schritt weiter. Der ist in meinen Augen ziemlich angefixt von den ganzen Internetthemen.
Ja.
Auch sozialen Netzwerken etc. ist er ja auch unterwegs. Man trifft ihn dort auch. Und er beschäftigt sich viel dort mit. Er beschäftigt sich mit Silicon Valley, mit Startups. Immer ganz vorne mit dabei. Kennt sich super aus.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Weinmann derzeit so richtig viel Lust an einem Business hat und dementsprechend halt auch viel tut. Und seine Schultern werden immer breiter, ne?
Ja.
Sind ja auch gut unterwegs, die
Krankenhäuser. Na, das ist schon echt interessant, ja.
Naja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben wir demnächst mal die Gelegenheit, wieder mit ihm zu sprechen. Und dann können wir uns das anhören. Mhm. Ja, machen wir weiter. Wir haben noch Office für iPad. Haben wir vorhin drüber gesprochen und das müssen wir vielleicht mal alles so ein bisschen in den Kontext setzen. Es ist lange Zeit bekannt, dass Steve Ballmer ja da zurückgetreten ist und den Weg frei gemacht hat. Dann war ja lange Zeit die Suche nach einem Nachfolger. Das hat er, glaube ich, von Herbst letzten Jahres bis zum ja fast Frühjahr jetzt gedauert. Man wollte ja da eigentlich viel früher schon fertig sein. Da wurde ja vom jetzigen Ford-CEO bis zu Elop und sonstigen Leuten alles Mögliche gehandelt. Geworden ist es jetzt dann letztendlich einer aus dem Unternehmen selbst, der Herrn, ich habe den Namen noch nicht so wirklich
drauf.
Nadella. Genau. Der vorher das Cloud-Business, glaube ich, bei Microsoft geleitet hat. Ja, und der wirbelt da jetzt schon ganz, ganz ordentlich rum. Der, vor ein paar Tagen hat Microsoft Office fürs iPad an den Start gebracht. Es gibt ja viele Gerüchte darüber, dass dieses Produkt schon lange, lange Zeit fertig war.
Mhm.
Und Steve Ballmer aber nie wollte, dass es auch an den Start geht. Und Nadella macht das jetzt komplett andersrum. Er hat eine neue Strategie ausgegeben, sagt online first, mobile first. Und ja, bringt deswegen eben Office an den Start, kostenlos für das iPad. Und das Geschäftsmodell sieht dann so aus, dass man es, um Dinge anschauen zu können, Präsentationen, Word-Dateien, sonstiges umsonst haben kann. Wenn man aber produktiv damit arbeiten möchte, braucht man einen Office 365-Account.
Mhm.
Und muss es dann eben auch entsprechend bezahlen. Ist ja dann auch nicht wirklich Partnergeschäft mehr, ne?
Mm-mm.
Ist ja eigentlich so direktes
das ist Endkunden-Geschäft. Das App Store. Ne? Das Apple App Store.
Ja.
Es soll ja die nächste Version für Office für den Mac auch kommen.
Ja,
gibt's,
die ist auch angekündigt.
Gibt es Gerüchte.
Ja, die ist auch angekündigt.
Und das wird irgendwie auch Zeit.
Ich finde da
das auch richtig.
Ja, da hat auch tatsächlich mal einer in die Story geschaut und es ist ja ganz erstaunlich. Das PowerPoint war ursprünglich, gab es als erstes von Mac.
Echt?
Das war nicht ein Windows-Programm. Das war eigentlich immer ein Mac-Programm und ist dann später adaptiert worden auch für Windows und dann in das Office-Paket mit rein.
Mhm.
Also insofern in alter Tradition sozusagen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Dann war es auch, denke ich, ein ganz interessantes Phänomen ist, ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber ich glaube, es war Amazon, die irgendwie vorgeprescht sind und haben gesagt, wir machen jetzt mal eben unsere ganzen Cloud-Angebote 60% günstiger. Alle Dienstleistungen, die wir dort haben, von der Einlagerung von Daten über virtuelle Maschinen, die man sich anknipst. Und die haben ja da wirklich eine ganz ausgefeilte und sehr, sehr gute Infrastruktur am Start. So ziemlich jedes Start-up und Internetfirma, die was auf sich hält, baut auf deren Infrastruktur in der Regel auf. Haben damit angefangen und zwar dann zwei, drei Tage später ist ja Google nachgezogen. Hat gesagt auch, ja, bei uns auch alle 50-60% günstiger. Und jetzt kam, glaube ich, gestern oder vorgestern war es auch noch Microsoft um die Ecke und hat gesagt, wir auch.
Das ist ein erheblicher Preiskampf, der da tobt.
Ist irre.
Auch von anderen Cloud-Anbietern wie Rackspace und so, da müssen die Preise ja richtig massiv gerutscht sein.
Ja, und ich habe mir dann so überlegt, warum machen die das? Wollen die sich da gegenseitig ausstechen mit ihren Kapazitäten? Aber das ist irgendwie schwachsinnig. Ich habe mir dann nur gedacht, naja, die wollen natürlich ihre ganze Infrastruktur einerseits noch besser auslasten und jetzt liefern die eigentlich den ganzen Anbietern, die ihre Dienste da drauf setzen, noch viel mehr Argumente, zu Unternehmen zu gehen und zu sagen, geh in die Cloud rein. Weil du hast da mittlerweile jetzt dann Kostenvorteile, die kannst du einfach nicht mehr so einfach wegdiskutieren.
Ja.
Und da wird dir halt jeder Controller in jedem Unternehmen wird sagen, wenn wir das machen und unser Gerümpel, was wir da im Moment am Start haben, rausschmeißen, amortisiert sich das halt nun mal in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr. Und dann wird dir jeder, zumindest auch in Aktiengesellschaften, wird der Druck kommen und dann wird man sagen, wir müssen da rein.
Ja,
Kosteneffizienz.
Und naja,
da kann man so, das natürlich nochmal massiv ankurbeln.
Ne? Das ist so ein bisschen wie früher bei PCs, die gab es dann auch alle naselang billiger und wahre Preisschlachten über lange Zeit und das ist halt bei Cloud jetzt auch so. Zeigt für mich auch so ein bisschen wie sehr im Mainstream Cloud zumindest in den USA schon angekommen ist. Da gibt es jetzt diese ganz üblichen Marktmechanismen, die es ja in so Wachstumsmärkten halt dann so gibt.
Ja,
Da geht die Post ab. Bin mal gespannt, wann das erste DCI-Mailing rausgeht mit Cloud-Angeboten.
Wenn du, das passiert.
Du wirst es als Erster wissen. Wenn das passiert, ja. dann ist es hier aber im absoluten.
Dann ist Mainstream angekommen.
Ah, ja, aber hoppla. Aber hoppla, das glaube ich aber schon.
Wird wahrscheinlich aber auch noch eine Weile dauern.
Interessanter Gradmesser.
So, jetzt hatte ich hier noch eine ganze Menge an Druckerthemen aufgeschrieben, aber habe ich da nicht so das Hintergrundwissen und ich hatte eigentlich ursprünglich mal geplant, den Kollegen Weiler mal hier bei dem Thema mit einzubinden, weil ich so der Meinung bin, dass sich im Druckermarkt gerade so einiges tut. Also Tintenstrahltechnologie, die hier vorgestellt wird von Epson, die sagen, wir können da mal so diese ganzen Abteilungsdrucker ersetzen, damit der Tintentank hält für 65.000 Ausdrucke. Das sind ja dann schon mal irgendwie so ein kleiner Benzinkanister, der da irgendwie mitläuft.
Damian, du weißt mehr.
Naja, also
Business, Inkjet, was ist an dem Thema dran?
Haben wir schon vor einem Jahr ausführlich drüber gesprochen.
Haben wir?
Ja. Letztes Jahr haben wir schon
über Business Ink,
ja. Über Business Ink mit Epson und mit HP, die da vorgeprescht sind. Das ist der Teil des Channel Cast, wo der Kollege Yoshi Schmidt von Brasa immer den Finger zeigt und sagt, ihr habt uns nicht genannt.
Ja, können wir auch.
Können wir auch.
Business Inkjet.
Ja. Deshalb hier, Brasa macht das also auch, nicht nur HP und Epson.
Ja.
Die trommeln nur lauter. Aber haben wir letztes Jahr schon ausführlich drüber gesprochen, über dieses Thema hier, und dann gibt's natürlich halt immer so Showcases, ne? Wenn ich das jetzt hier lese, was war das? Epson druckt 75.000 Seiten mit einer Tintenkartusche. Ja, klar, irgendwie im Labor gemessen und so weiter und so fort.
Auf jeder Seite da ist immer Punkt die, drauf.
Ja, da ist immer die Frage, was bedeutet denn das für die Praxis und so? Und dann bringt Brasa jetzt ein Gerät, der macht 100.000 Seiten, was weiß ich, in der Sekunde oder so, ne? Ist immer eine tolle Schlagzeile, auch wenn ich das hier sehe. Experte, Papierdrucker sterben in 4 Jahren aus. Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber ich meine, ich sage nur Stichwort papierloses Büro. Ja,
gibt's seit 10 Jahren das Thema?
Ja, mindestens. Ah ja, was soll man immer von solchen Sachen halten? Ne? Also es bietet einem immer Anlass, mal wieder darüber zu sprechen und ja, muss man aber nicht.
Also ich habe
die meisten Dinge, über die man sprechen kann, muss man aber nicht. Ne?
Okay.
Also ich habe was. Schweigen. Ich habe aus dem Druckergeschäft wirklich was Interessantes gehört. Jetzt neulich hatte ich auch mal drüber geschrieben, glaube ich. Und zwar ist es so: Es wird ja mehr Printing as a Service steht da drauf. Also Drucken online angeboten, das heißt, man druckt was aus, was man auf dem Handy hat, und das halt auf einem Drucker, der irgendwo steht, bei einem Dienstleister, übers Internet oder auch im eigenen Unternehmen. Es gibt ja sehr viele Drucker, die IP-Adressen haben, die im Netzwerk hängen. Und es ist anscheinend so, dass inzwischen immer mehr Drucker, die von Hackern angegriffen werden, und zwar die Schwachstellen im Unternehmensnetzwerk sind.
Ja.
Das heißt, du kannst als Hacker dann losgehen und kannst eine Seite auf irgendeinem Drucker ausdrucken, der irgendwo steht, und den Leuten dann sagt, dieser Drucker ist gehackt, und okay, das ist die harmlose Variante. Aber anscheinend ist es so, dass die Drucker nicht in die Firewall-Infrastrukturen eingebunden sind. Das heißt, über den Drucker kommst du erstens auf die Druckerfestplatte, aber zweitens auch ins ganze Netzwerk, und dann auch auf die Server.
Ja.
Muss eine erhebliche Schwachstelle sein. Es gibt mehrere Dienstleister, die das inzwischen auch thematisieren und da Sicherheitsüberprüfungen anbieten. Das ist so ein Thema, was von den klassischen Sicherheitsanbietern überhaupt nicht adressiert wird, weil die immer auf Client Server gehen und niemals auf irgendwelche Peripheriegeräte, weil es früher keine Rolle gespielt hat.
Leute, die was von Druckern verstehen, wissen das schon lange. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als ich ein Gespräch mit Heino Deubner hatte, als er noch Druckerfachmann.de war und nicht. Also, da hatte er mir das schon erzählt, dass also der Drucker, ich habe gesagt, Drucker gibt ja nichts Langweiliges als Drucker. Mhm. Und er hat mir da heftigst widersprochen und hat gesagt, gerade unter Sicherheitsaspekten ist der Drucker halt ein ganz sensibles Gerät, weil so eine Einfallschleuse für halt eben böse Buben, die da ins Netzwerk rein wollen. Das ist das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Also immer noch.
Ja, die Geräte, die teilweise eigene Festplatten mit drin haben, wo die Dokumente zwischengespeichert werden, das sind dann irgendwie 50.000 Dokumente auch noch drauf. Ne?
Genau.
Ja klar, es gibt ja immer wieder diese Skandale, wenn irgendwelche Drucker abgelöst werden und dann irgendwo auf den Schrott wandern mit nicht gelöschten Festplatten und was auch gar nicht trivial ist. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Also jetzt haben wir doch ein bisschen über das Thema Drucken gesprochen, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Und haben Brother genannt.
Also ja, das war mir jetzt ganz wichtig.
Und zwar mit einer richtigen Innovation.
Mehrfach.
Richtig. Die hatten wir vorher schon genannt, bei dem Drucker für Frauen.
Genau. Ah ja, stimmt.
Brother, stimmt. Heute ist die Brother-Sendung. Ja. Und Grüße an Yoshi.
Dann kommen wir auch schon langsam in Richtung Ende. Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir für heute so durch.
Sekunde, einen habe ich noch, den müsste ich gerade noch reinbringen, weil ich dort gewesen bin. Die Cebit hatten wir schon durchgesprochen.
Ja.
Was nachzutragen ist, es gab tatsächlich für mich ein echtes Highlight auf der Cebit. Das war eine Pressekonferenz von HP. Mhm. Erstens, HP ist auf der Cebit mit einem eigenen Stand. Man kam in die Halle rein, an der Microsoft ist. Man kam durch diesen hallen Haupteingang rein. Es war ein großes HP-Logo. Donnerwetter, verkehrte Welt. Das ist ja mal interessant. Und das ist die ehemalige Standfläche, die früher Citrix gehört hat. Mhm. Und die sind anscheinend weg und HP hat's übernommen. Und HP hat auch einiges gezeigt. Die haben ganz interessante SAP-Geschichten da gezeigt. Das wirkliche Highlight war aber sowas, was ich historisches Event nenne, nämlich eine Pressekonferenz, wo HP PPS zusammen mit der IGE aufgetreten ist. Die Geschäftsführer Erlach und Meyer, die waren total harmonisch in einem Presseevent, wo sie gemeinsam gesagt haben, wie entwickelt sich das Geschäft und was machen wir eigentlich auch zusammen, und wir machen mehr zusammen, sprechen auch mit Kunden und Partnern zusammen.
Man hat Schulterschluss gezeigt.
Man hat Schulterschluss gezeigt. Das war mal ein tolles Event. Die waren sehr offen, haben auch über Geschäftsentwicklung in Deutschland gesprochen.
Ja, wie ist sie denn?
Ausgesprochen positiv. Ja. Das letzte Jahr, vor allem das letzte Quartal, ist deutlich besser gelaufen als HP konzernweit. Ich habe die genauen Zahlen dummerweise nicht mehr da.
Macht nichts.
Aber es gab beträchtliche Wachstumsraten in fast allen Bereichen. Also sehr, sehr positiv. Und die haben dann halt gesagt, ist schon ganz interessant, wenn man mal an die Prozesse geht und sich anschaut, wie die Organisation aufgestellt ist, und fängt dann mal an zu restrukturieren, zu überarbeiten, was man einfach damit bewirken kann, die Basics zu machen, wieder auf die Partner zuzugehen und zu aktivieren. Und anscheinend geht dieser Plan, den Whitman weltweit aufgestellt hat, in Deutschland in dieser Konstellation besonders gut auf. Mhm. Und die wirkten auch so ganz, ganz locker und entspannt und harmonisch. Da haben wir gesagt, Mensch, wir wieder auf der Cebit, und wie geht das denn? Ja, also eine Eintagsfliege ist das sicher nicht. Und das war wirklich toll. Das war so ein bisschen wie früher. Das war so ein bisschen wie früher, so Geschichten auf den Trillementen. Der ein oder andere erinnert sich. Also das war für mich ein echtes Cebit-Highlight. Und das ausgerechnet von HP.
Na, schön.
Sehr gut.
Absolut.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Handyparken boomt in Wien. Das war ein Artikel, den fand ich total erstaunlich, weil du in Wien seit 2003 mit dem Handy deine Parkgebühren bezahlen kannst.
Das ist gut.
Also
das,
warum findest du das erstaunlich?
Ja, weil das hier nirgendwo geht.
Also.
Nein, das geht hier. Hier schiebst du eine Scheckkarte in den, in den Automat, dann funktioniert der nicht.
Ja, kann die
Scheckkarte nicht lesen.
Drei Automaten habe ich heute so
ausprobiert. Hier unten vorm Haus.
Komplett, der geht nicht.
Komplett fürchterlich. Nee. Ich glaube, da drüben auf der anderen Seite, der ging vor Monaten mal. Und da repariert auch keiner irgendwas. Mhm. Aber ein Ticket kriegst du trotzdem, wenn du stehst. Ja. In München geht ja inzwischen U-Bahn-Ticket und S-Bahn-Ticket kaufen übers Handy mit einer App. Und das geht gut, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Aber das geht wirklich gut.
Also ich will das auch. Ich finde
ja,
das, find das gut. Ah, im Smartphone-Zeitalter finde ich das einfach angemessen, dass man seine Parkgebühren per Handy bezahlen kann. Und ich meine, wenn die Österreicher das schon seit 11 Jahren beherrschen.
Wie funktioniert denn dann da die Kontrolle? Also geht die Politesse dann von, du kannst dann, legst ja nicht dein Smartphone dann da rein. Und
nee, die, soweit ich das verstanden habe, schaut die Politesse anhand deines, dein Kennzeichen nach.
Ja.
Und sieht, ob du gebucht hast.
Ach so.
In der Datenbank sozusagen.
Ah, ja.
Ach, die schauen in die Daten, das ist ja clever.
Ganz genau, die schaut halt einfach nach, ist der Wagen
irgendwie
eingebucht.
Mhm.
Über Handy sozusagen.
Ja? Ich verstehe.
Du hast also dein Kennzeichen hinterlegt und dann sagst du, ich parke ab jetzt.
Mhm.
Und dann, wenn du zurückkommst, sagst du, bin jetzt wieder da. Und dann.
Aber das ist natürlich super, weil du hast halt dann abgerechnet. Ja sozusagen Minuten genaue Abrechnung, ganz weil genau. So haben wir jetzt eingeworfen.
Schön, gell?
Was war das denn?
Das war mein iPad. Immer wenn ich eine.
Das war ein Waldhorn.
Ja, wenn ich eine Mail von meinem Chef kriege, dann
Donnerwetter.
Da weiß ich, oh, jetzt muss ich wieder hier mal.
Wir müssen abbrechen.
Wir müssen an dieser Stelle leider den Podcast beenden.
Genau.
Der Chef ruft.
Und überhaupt ist meine Parkgebühr abgelaufen.
Richtig.
Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Wir sollten eine Sache noch erwähnen. Weil ja,
was
das
schreibt er denn? Vielleicht ist es genau für uns interessant.
Ich kann aber nachschauen.
Welche trifft uns das?
Christian, wir brauchen dich sofort.
Na, geht um Meeting.
Ah ja, klar.
Meetings sind sensationell.
Ja, Meetings. Das ist das, der Punkt, den ich am meisten begrüße, seitdem ich selbstständig bin, dass ich nicht mehr so viele Meetings, nee, kaum noch Meetings habe. Neben diesem Weg hin und zurück ins Büro, bis ich heute wieder festgestellt habe, stehst du auf dem mittleren Ring im Stau und ich habe gedacht, mal früher hattest du das fast jeden Tag.
Also der Weg mit dem Auto durch die Stadt ist nicht schön.
Also furchtbar.
Nein, ja, das ist nicht schön.
Das stimmt. Und Meeting ist schon richtig. Also wenn ich mir meinen Wochenplan so anschaue, der ist geprägt von Meetings.
Ja. Ja, klar. Ja, natürlich.
Wir haben einen Punkt noch, den wollte ich unbedingt nennen,
ja,
weil es Channelcast und zwar hier die Schattenredaktion betrifft, mhm, nämlich den Michael Schickram. In Bayern waren ja Kommunalwahlen, ihr habt es ja auch verfolgt.
Selbstverständlich.
Und es sind zwei, also für unsere Branchendinge vielleicht bedeutende Wahlergebnisse hat es gegeben. Das eine ist unser Kollege von der IT-Business, der Erwin Gossner.
Mhm.
Ist in so einem Dorf bei Augsburg Bürgermeister, als Bürgermeister gewählt
worden. Großeutinger.
Ja.
Großeutinger
heißt
Großeutinger.
Das.
Echt?
Großeutingen.
Ja. Und zwar mit, ich glaube, 40 Stimmen
ganz
Vorsprung
knapp
vom CSU-Kandidaten für die SPD.
Ganz knapp, ja.
Also wirklich ganz knapp.
Wobei er ja parteilos ist, ne?
Ja, Freie Wähler.
Ach, in dem,
oder parteilos.
In dem
er ist parteilos.
Nein, es stand drin, Freie ja. Wähler Schrägstrich
Nein,
SPD.
Er ist parteilos, aber hat
haben
die Unterstützung.
Okay.
Er ist
der
quasi der SPD-Kandidat.
Der SPD-Kandidat.
Der, ja. der frühere Bürgermeister war ein SPDler.
Ja.
Und die haben den Erwin unterstützt.
Sehr gut.
Ja.
Und auch nicht ganz so knapp, aber recht interessant zu
sehen. Das heißt, er ist da jetzt hauptberuflich quasi?
Ist der hauptberuflich?
Ja, ich weiß nicht, ob da schon diese Inauguration war, aber wenn das dann.
Anfang Mai.
Wenn, ja, dann muss der halt seine Jobs, die er bisher so hatte, muss er dann lassen.
Ist das dann quasi wie Elternzeit? Also du gehst aus dem Unternehmen raus und kannst dann irgendwie wieder zurückkehren?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Muss ja irgendwie ein Stück weit, denke ich, auch abgesichert sein.
Also,
ne? wenn du
das weiß ich nicht. Ich meine, jetzt gerade gestern war oder vorgestern hatte der Spiegel oder so berichtet, dass immer noch ein hoher Prozentsatz der ehemaligen Bundestagsabgeordneten heute arbeitslos sind. Ja, sind halt eben auch nicht so abgesichert. Und ich glaube, wenn er sagt, ich werde jetzt der Bürgermeister, der Vogel Verlag, und kündigt beim Vogel Verlag, er muss kündigen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dann wieder das Recht hat, anschließend beim Vogel Verlag eingestellt zu werden. Also er muss richtig kündigen. Er wird nicht beurlaubt.
Ja, okay. Das ist aber ein schon mutiger Schritt, ne?
Ja.
Ich meine, der ist ja da wirklich auch schon
ja, das ist ein sehr, sehr lange
der ist
dabei.
Lang dabei. Also als ich dort angefangen hatte, 85, da war der, glaube ich, auch schon an Bord damals.
Tatsächlich?
Noch, ja, da war der bei der
ja, das PC
Shopping.
PC Shopping hat er angefangen.
Da hat er damals Patrick. Angefangen beim Patrick Juncker,
ja.
Der heute die Ökotest macht.
Ja.
Mhm.
Und der ist schon ewig und 3 Tage dort.
Ja, ja, gut, jetzt macht er halt die nächsten
alles
Jahre
gute,
noch der Bürgermeister. Ja, auf jeden Fall.
Und das Engagement ist toll, bewundere ich.
Ja.
Gut, hätte ich in München hier nicht wirklich die Chance.
Und der zweite?
Und der zweite ist in Schwandorf. Mhm. Ist der SPD-Bürgermeister oder Bürgermeister nach sehr langer Amtszeit abgetreten und hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Und tatsächlich hat in Schwandorf in der Stichwahl der Andreas Feller gewonnen.
Ach, hat das geschafft.
Von Schickram und Feller.
Hat das geschafft.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
Aber das hat ja dann auch erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen.
Weil die müssen dann auch schauen, wie sie die Dinge auseinander dividieren, weil der kann ja jetzt beim Unternehmen nicht einfach kündigen. Das gehört ihm ja.
Ja.
Das gehört ihm ja zusammen mit dem Michael Schickram. Mhm. Und wie das dann neu organisiert wird, ist auch eine interessante, spannende Frage.
Auf jeden Fall muss er aus der Geschäftsführung raus, das steht schon mal fest.
Mhm. Und ich glaube, er wird aus dem Unternehmen rausgehen.
Ich glaube auch.
Ich weiß aber nichts Genaues.
Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Michael hatte mir noch das mal erzählt, aber ob der da auch seine Gesellschafteranteile abgeben. Ich glaube, er muss dies sogar auch machen.
Und dann müsste nämlich der Michael Schickram auch den anschließenden Unternehmensnamen ja irgendwie anpassen und
warum?
Ich glaube,
das weiß ich nicht.
Warum? Oder?
Wenn der rausgeht,
weil das keine GmbH, das ist eine GbR, die ganze Geschichte. Das ist der Firmenname eine große Sache. Nicht,
mach doch einfach einen Faktencheck fürs nächste Mal.
Der schreibt das wahrscheinlich gerade.
Ist der noch? Ja, hier, 4 New Messages.
Name muss geändert werden. Doch, ist so.
Muss raus.
Tatsächlich.
Ja, muss raus, ja, doch ist so. Name muss geändert werden, ja.
Okay.
Also das wird, glaube ich, schon spannend.
Klasse, Michael.
Ja gut, dann kann man sich ja gleich mal was komplett Neues einfallen lassen.
Ja.
Ja.
Wir können da mal kreativ werden. Also.
Genau.
Schickos PC-Bastelecke.
Na, das klingt so 70er Jahre. Das ist schon irgendwie mit Cloud.
Retro.
Das war jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint.
So ein Start-up-Name.
Ja.
Fällt jetzt auch keiner.
Nee, so auf die Schnelle. Nee. Es muss auch zu der Region passen, irgendwie, ne?
Ja.
Zur Oberpfalz.
Weil es etwas langsamer vor sich rangeht. Entsprechend der DSL-Geschwindigkeit, die da zur Verfügung steht.
Oh ja. Ich glaube, das wird eins der großen Bürgermeister-Feller-Projekte wird. Breitbanderschließung von Schwandorf.
Ja, aber das finde ich doch super.
Die können da ja echt kein Glattgeschäft machen. Du hast da keine Bandbreite in der Region.
Keine Chance. Hast du überhaupt keine Chance.
Siehste? Ja, okay. Insofern ist es gut, dass so ein Mann aus der Wirtschaft da jetzt das Bürgermeisteramt übernimmt. Ist doch prima.
Ach, er schreibt gerade, wird er jetzt besser unter Feller?
Ja, siehste?
Siehste. Also,
genau.
Hat schon richtig erkannt.
Yes, yes.
Sehr, sehr gut. Gut, dann sind wir mit unseren Themen soweit durch. Auf die Picks, ich habe nichts, Damen hat nichts eingetragen. Nee. Was der Andreas eingetragen hat, ist der totale Krampf.
Ich habe zwei Sensationen.
Gut, dann mach schnell.
Ich hätte sogar noch einen dritten.
Dann mach.
Ich habe sogar noch einen dritten. Ich wollte ein Spiel empfehlen. Twitchy Hop, da sage ich jetzt aber gar nichts zu. Da muss man springen. Da stelle ich einfach
wie,
mal.
Wie Flappy Bird, habe ich festgestellt.
Das ist so ähnlich wie Flappy Bird, bloß erheblich besser. Und dann hatte ich eins, was ich mir anschauen werde. Da hatte ich einen Artikel drüber gelesen. Und zwar gibt es antisoziale Social Apps. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Split. Und Split funktioniert im Großen und Ganzen so. Die App scannt meine Umgebung und stellt fest, wo Leute sind, die ich nicht leiden kann.
Ach,
und sagt mir dann, bitte diese meiden. Das heißt, man kreuzt im Telefonbuch an, wen man also überhaupt gar nie sehen will. Und kann dann sehen, wo die sich mit wem gerade rumtreiben. Und dann weiß man auch gleich, wen man dann anschließend auch nicht mehr leiden kann.
Springt immer sofort die Mailbox an.
Und die scannt dann wirklich die Umgebung und sagt, er ist da und da ist er. Geh jetzt in die andere Richtung. Ja. Interessante Geschichte, oder?
Ja. Ja.
Dass sowas noch nicht gab, ist irgendwie, die Idee ist naheliegend. Das ist witzig. So ein bisschen wie früher. So, wo ist der? Oh Gott, da bloß nicht hingehen.
Ich hatte einen Pick, aber den habe ich jetzt heute wieder zu Hause liegen lassen, beziehungsweise nicht gefunden. Bring ihn ans nächste Mal mit. Macht er jetzt los. So, dann kommen wir in Richtung Ende der Sendung. Und heute ist eine bedeutsame Sendung, nicht nur, weil es die Nummer 36 ist und wir somit ziemlich genau drei Jahre lang versucht haben, zumindest jeden Monat eine Ausgabe oder eine Folge von Channelcast an den Start zu bringen. Heute ist insbesondere auch ein besonderer Tag, weil wir interne Nachrichten haben. Interne Nachrichten dahingehend, dass der Damian uns etwas sagen möchte.
Oh Gott,
nein, ja. Das wäre jetzt zu pathetisch.
Ja. Nein, das ist genau richtig. Damian, sag.
Ihr seid mir ein paar Freunde. Ja, es ist meine letzte Sendung hier bei Channelcast, zumindest auf einer regelmäßigen Basis. 3 Jahre habe ich es jetzt mit euch ausgehalten. Jetzt ist es genug. Nein, Quatsch. Tatsache ist, ich habe seit Anfang des Jahres ein paar Projekte, vor allen Dingen bei Vogel Medienverlag IT Business. Die nehmen doch mehr Zeit in Anspruch, als ich das ursprünglich gedacht habe. Und ich bin halt ein Freund von Fokussierung. Mhm. Halt, wenn du was machst, dann mach's gescheit oder lass es sein. Und dieses neue Projekt bringt eine Menge Zeit. Wenn ich den Channelcast anständig machen will, muss ich auch mehr Zeit investieren, müsste eigentlich auch mehr Zeit investieren, als ich es bislang gemacht habe. Und da musste ich mich entscheiden und ich sage, ich biege jetzt von dieser Straße mal ab. War klasse mit euch, das zu machen, aber ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Vielleicht kommen ja die Straßen nochmal wieder zusammen und dann, wenn ihr mich mal einladet, komme ich gerne mal wieder. Aber auf dieser regelmäßigen Basis seid ihr mich jetzt los. Könnt ihr böse über mich reden hinterher. Aber Vorsicht, ich höre euch weiterhin zu. Ja, also.
Das ist eine Drohung.
Ein Versprechen.
Ja. Das Team bricht auseinander.
Hör auf, Mensch.
Nein. Damian, ne? Das war's jetzt.
Nein, ich schmeiße gleich hier die Tüte an den Kopf. Du.
Oh, Scheiße.
Oh, nee. Ich hatte Tempotaschentücher bereitgelegt.
Ja, Tempotaschentücher habe ich hier irgendwo.
Nein. Lass uns über zum nächsten. Lass uns zum nächsten.
Nein, jetzt wollen wir das mal nicht hier. Damian, ich möchte dir an der Stelle mal ganz herzlich danken für die tolle Zeit, 3 Jahre. Ich habe sehr genossen, Andreas auch, weiß
ja,
ich.
Ja, doch.
Also, es war wirklich immer klasse. Du bist und bleibst eine echte Bereicherung
hier
in dem Team und wir werden dich wirklich vermissen. Es ist wirklich eine sehr traurige Nachricht für uns, aber ich kann es natürlich verstehen und akzeptiere es natürlich auch. Würde mich riesig freuen, wenn wir dich ab und an mal, wenn du eine Sommerpause hast oder Winterpause oder wie auch immer es für dich absehbar ist, jederzeit freuen, dich hier am Start zu haben und dich hier zu sehen.
Ich kann ja meinen Kopfhörer mal behalten.
Den würde ich jetzt mal noch nicht verkaufen. Und ja, 3 Jahre ist tatsächlich eine lange Zeit. Mir kam es gar nicht so lange vor.
Nein, das ging wie
3 Jahre. Aber
die Anfänge bei euch unter dem Dach im Bügelzimmer.
Ja, stimmt.
Genau,
da
haben wir gestartet. Schöne alte Fotos davon. Und dann dir alles Gute, Damian.
Vielen Dank.
Fokussier dich auf deine Projekte. Ich glaube, das ist alles ganz vielversprechend, was du dort machst. Und da kann man wirklich viel Herzblut auch reinstecken. Ich weiß, dass du das dann auch gerne machst.
Ich glaube, man muss es auch
und,
tun.
Ich
glaube, man muss es auch tun bei neuen Formaten, sonst ist das schwierig.
Genau. Jetzt kommt, müssen wir dazu sagen, liebe Hörer, Andreas und ich.
Ja.
Wir werden weitermachen.
was sollen wir auch tun?
Wir werden weitermachen und Wir können nichts anderes. Werden aber sicherlich einige Dinge neu machen. Da wollen wir euch aber überraschen. Wir machen jetzt hier mal noch keine großartige Vorankündigung, was da kommen wird. Was ich aber schon mal in Aussicht stellen kann, aber das ist jetzt auch eher so ein bisschen internes Gelaber. Es gibt ja ein paar, die wollen es noch ein bisschen genauer wissen. Wir haben hier so das Thema, dass wir jedes Mal, also wir senden ja immer vom Andreas aus, hier von seinem, was ist das, Esstisch?
Esstisch,
ja,
Esstisch.
Esstisch, genau. Und müssen dann jedes Mal hier diese ganze Technik an den Start bringen, ja. Und ich mache es dann nachher nochmal abschließend ein Foto, weil da ist man jedes Mal ungefähr eine Stunde beschäftigt, bis man wirklich alles am Start hat, alles eingestellt hat, wir rausstreamen können, etc. Das wird sich alles ändern. Der Mixer hier fliegt raus. Ich setze jetzt auf Aufzeichnung auf Notebook mit einer tollen Software, die heißt Reaper. Das ist ein Open Source Port. Produkt und oder Open Source Software und in der Podcast-Szene gibt's jemanden, der sich diese Software ein bisschen angenommen hat und die für Podcasting-Zwecke zurechtgestutzt hat und ich glaube, damit kommen wir ganz gut klar. Wir denken über ein paar neue Formate nach und über ein paar Veränderungen, die man jetzt nach 3 Jahren mit dem Weggang vom Damian vielleicht auch an der Zeit ist, dass wir ein paar Sachen einfach ändern und neu machen. Da werden wir mal ein bisschen in uns gehen. Also bleibt uns trotzdem gewogen. Es wird weitergehen mit Channelcast.
Der nächste Channelcast kommt bestimmt.
Der nächste kommt ganz bestimmt, richtig. Alles Weitere dann zum neuen Format, sicherlich in der Folge 37, würde ich sagen.
Genau, ja. In Kürze.
Sehr gut.
Damian, bin entsetzt.
Na jetzt.
Ein bisschen.
Schniff.
Lass uns Schluss machen.
Ja, ist wohl besser.
Das Parkticket.
Ja, ich habe aber tatsächlich, als du mir das gesagt hattest, Damian, mich dann einen Abend noch hingesetzt und gesagt, irgendwie brauche ich jetzt noch irgendwas Besonderes für den Damian, den können wir jetzt nicht einfach nur so die Hand schütteln und dann sagen, auf Wiedersehen, schön war die Zeit mit dir. Ich habe mir gedacht, von Damian müsste ich eigentlich noch irgendwie ein schönes Lied raussuchen.
Da
habe ich mich den Abend hingesetzt und es war gar nicht so einfach. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, es muss thematisch einigermaßen passen und es sollte auch von der Stilrichtung etwas sein, wo Damian sagt, okay, das ist so, passt so. Ne?
Jetzt bin ich ja gespannt.
So,
ja,
ich auch. Das spielen wir jetzt mal ein. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich es dann in dem offiziellen Podcast, den wir dann in iTunes haben werden, noch drin lasse, ehrlich gesagt, weil Urheberrecht, GEMA etc. pp.
Ah ja.
Nicht, dass da eine riesen Ding da noch auf mich zukommt, aber ich glaube jetzt hier zumindest für diejenigen, die noch live sind.
Du kannst einen Audio-Link einbauen.
Können wir es noch machen, einen Audio-Leak, ja, oder einen Hinweis oder so.
Ja.
So. Damian, hier kommt dein Lied. So, das war noch für dich zum Abschluss.
Super, vielen Dank.
Also, wo waren gleich die Tempos nochmal?
Toller Song.
Wer ist ja, ich fasse,
ihr habt das. Oder wer ist das?
Toten Hosen. Die Toten Hosen. Und ich habe da reingehört, aber das passt. Das ist so vom Sound her und von der Thematik her,
ja,
trifft es eigentlich ganz genau.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, es ist ein Stück weit ein Fieber, unter dem wir, dass wir alle so ein Stück weit in uns tragen. Channel interessiert uns seit vielen, vielen Jahren, dich seit Jahrzehnten. Und
jetzt macht er mich wieder so alt.
Nein.
Und insofern habe ich gedacht, das passt. Also,
ja, wenn es
dir gefallen hat, wunderbar.
Total super, ja.
Klasse. Und dann verabschieden wir dich jetzt ganz offiziell. Halt die Ohren steif, bleib uns gewogen.
Mache ich auf jeden Fall.
Schön für die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, jederzeit sind die Türen auf für dich, wenn du mal wieder mit podcasten möchtest.
Merci.
Dann verabschieden wir uns für heute und denken, dass wir hoffentlich jetzt wieder im Monatsrhythmus weitermachen werden.
Absolut.
Und
absolut, das geht nicht. Also diese komplette Disziplinlosigkeit hat jetzt ein Ende.
Genau. Und insofern entlassen wir euch für heute, wünschen euch noch eine schöne Zeit und macht es gut. Servus.
Bis bald.
Ade, ciao.
Tschüss.